Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet You Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast, der, glaube ich, wie er selber sagte, das Thema Barbecue hat mich bereits um die gesamte Welt gebracht.
Ah, abgefahren. Abgefahrene Stories.
Er heißt Andreas Rummel und hat schon wirklich einiges erlebt. Sitzt hier neben uns mit einem wunderschönen Hemd, auf das wir gleich eingehen werden. Ja, seid gespannt auf die Folge. Ich glaube, es wird ultra geil.
Viel Spaß.
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit. Herzlich willkommen, Andreas Rummel. Warte, wie geht das andere? Applaus?
Na, nee, ah, nee, hier. Das ist hier.
Da ist er. Hey. Schön bei euch zu sein.
Geil, jetzt können wir das Board endlich mal testen.
Ja, ist doch.
Ja, schön, dass du da bist. Du, sowohl wir als auch du wissen jetzt gar nicht, worum es gleich gehen wird. Ich habe auch keine Ahnung.
Das ist doch hier, wie früher hat man da Hörspiele zugesagt.
Ja.
Ach so,
okay. Ja. So, die drei Fragezeichen, so in die Richtung.
Genau, Benjamin Blümchen.
Also wir können schon mal sagen, ich habe vorhin noch mal abgefragt, damit ich jetzt brillieren kann. Andreas hat bereits 5 Bücher geschrieben.
Mhm.
5 Bücher zum Thema Grillen.
Mhm.
Und hat mich persönlich damals insofern begleitet, als dass ich mich mit Grillen beschäftigt habe, noch lange bevor es Sizzle Bars gab. Und dann hieß es immer, wenn du richtig was lernen willst, dann musst du zu Andreas Rummel gehen, weil der weiß, wie es läuft.
Und es stimmt.
Ne? Und es stimmt. Das kann man bis heute mal so sagen, es ist einfach so.
Ja, ich lobe mich selten selber, aber das ist schon recht.
und das Ding ist, jetzt sitzt er hier mit einem Pittiplatt-T-Shirt.
Schnatterinchen.
Pittiplatt
ist der andere Typ.
Der
Fette, weißt du?
Nein. Schnatterinchen. Okay, Schnatterinchen. So, ich hab das, verdammt.
Das Ente, das andere Kobold.
Ah, ist das ein Kobold?
Das ist ein Kobold.
Echt? Ist das nicht so ein braunes Ding?
Ich weiß
so
gar nicht, wovon ihr redet. Was ist Pippi, was?
Pittiplatsch.
Pittiplatsch. Das war in DDR-Sandmännchen, waren das so 2 Figuren. Und das eine ist Schnatterinchen, Pittiplatsch. Da gab es noch Frau ja. Elster, Herr Fuchs und so.
Das kennst du nicht?
Ja.
Und Schnatterinchen war die Heldin meiner Jugend, meiner
ja,
Kindheit.
Ente.
Ja, das ist ja Weltklasse.
Hast du es etwa angezogen, weil wir eben Ente gegrillt haben?
Ich wollte es eigentlich anziehen bei dem Entengericht, aber das fand ich dann zu kasperig für das ernste Thema.
Ja.
Das Kasper-Kram kannst du ja zum Podcast anziehen, du siehst
richtig.
Ja. jetzt hat man es nichts vor Augen. Ja, geil. Also Hannes und Andreas haben gerade eben schon ein Video gedreht. Ich habe innen drin noch geschnitten, damit auch unser Video pünktlich morgen kommt. Aber ich muss sagen, ich habe probieren dürfen und es war unglaublich lecker. Aber ich habe wirklich, das kann ich auch mal sagen, ich habe noch nie was erlebt, was ich von dir gegessen habe, was nie geschmeckt hat. Das gibt's nicht. Also wirklich.
Ja, ich habe auch noch nichts Schlechtes von Andreas gehört. Hast du schon mal selber ein paar Mal, oder wahrscheinlich hast du selber schon mal den Fall gehabt, dass du was gemacht hast und dachte, nee, ist doch nicht so
geil. Sag mal so, was mir der liebe Gott mitgegeben hat, ist ja, ich kann mir vorstellen, wie was schmeckt.
Ja,
ja.
Eigentlich so, sagen wir mal, 95% von der Planung her, was ich mir vornehme, funktioniert danach und schmeckt danach. Es sei denn, du hast irgendeinen Produktfehler drin. Also, dass du von außen nicht siehst, dass der Mais sauer ist oder dass, was weiß ich, wenn du eine Rehkeule hast, dass die breiig wird und lebrig schmeckt oder so, wenn du dich mal im Fleisch vertust, was du von außen nicht siehst. Aber ansonsten, ja, man versalzt sich auch mal. Ne? Also ja, das hat mir früher regelmäßig beim Spinat passiert. Wenn Spinat, wenn du den vorher salzt, das ist ja eine Riesenmenge, so sieht's aus, eine Kopf-Hand-Koordination, machst du immer zu viel Salz dran. Was ich schon an Spinat versalzen habe. Spinat, das wirklich kann man mal ruhig hinterher salzen, wenn da nur noch so ein Klümpchen über ist und dann Salz dran machen.
Aber Spinat kann unheimlich viel Salz vertragen, ne?
Das war trotzdem zu viel.
Ja, krass.
Krass.
Dann hast du ordentlich zugelangt.
Ja.
Eben war übrigens mein Mikro kurz einmal, als ich geredet habe, zum Ende hinweg. Aber ich glaube, ihr habt es trotzdem fertig verstanden. Da hat sich irgendwie das Kabel verabschiedet.
Ja, auch das war kein Problem. Auf jeden Fall.
Und ja, sag mal, vom Essen her, ich mache ja eigentlich auch nur Sachen, die ich selber mag, die mir schmecken. Also es gibt Sachen, wo ich sage, wenn jetzt irgendwo, muss mein Catering machen oder sowas, der will das haben und ich esse das nicht oder mir schmeckt das nicht, dann mache ich das auch nicht.
Sehr gute Einstellung. Zumal dann auch nur schicken kannst, wenn du weißt, wie es
genau schmeckt. Wenn ich selber voll dahinter stehe, dann geht's raus.
Aber ich glaube, es gibt auch nicht so viel, was du nicht magst, oder?
Also, es gibt nicht allzu viel, was ich nicht mag. Aber es gibt zum Beispiel, wenn du so ganz billiges Putenfleisch oder sowas. Und was ich auch nicht mache, hört sich jetzt mal ein bisschen doof an, ist Rinderfilet.
Mhm. Okay.
Weil das ist für mich, sag mal so, an der Kuh gibt's viel, viel leckere Stücke, die einen Bruchteil davon kosten. Und ich habe letzte Zeit wirklich, also ich habe ewig keins gegessen, aber ist mir einfach nur weich und schmeckt nach nichts.
Ja, also bin ich absolut bei dir. Also wir haben, in 7 Jahren YouTube vielleicht, ich kann es nicht genau sagen, aber 5-mal Rinderfilet hier gegrillt vielleicht. Also wir haben auch nicht oft Rinderfilet gegrillt. Alex liebt Rinderfilet, ne? Das ist für ihn, der mag gar nicht so diesen leckeren Rindfleischgeschmack, der mag einfach nur dieses super zarte, weiche Fleisch.
Ich meine, das ist jetzt Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau.
Ja, absolut. Also,
weil wir haben ja Zugang zu den verschiedensten tollen Lebensmitteln und dann sage ich, da muss es das halt nicht sein.
So ist es ja. Ich bin da auch kein Rinderfilet-Fan. Also ich esse auch lieber ein Ribeye oder so. Oder irgendwas ganz anderes.
Oder die ganzen neuen Schnitte hier, Skirt Steak und sowas. Da gibt es ja viele, viele tolle Sachen.
Ja, vielleicht haben wir noch ein Rinderfilet von der Wagyu-Zucht hier. Hast du das schon mal probiert von denen irgendwas?
Ein Wagyu-Rinderfilet habe ich schon mal gegessen, aber. Ja.
Wie ist das für dich so vom Geschmack her? Ist das was anderes dann wiederum? Oder?
Es ist ja, du hast ja nicht so viel Geschmack. Hast halt entschieden mehr Fett. Also ein normales Rinderfilet ist ja recht mager. Rinderfilet ist einfach weich. So, Und sag mal so, Rinderfilet ist für Einsteiger halt, da kriegen sie es zumindest halbwegs auch weich auf dem Teller. Deswegen ist das ja auch so beliebt. Und ist jetzt kein tolles Thema.
Ja, okay. Ja, gut, verstehe ich.
Ja.
Na, gut, sehr geil. Auf jeden Fall umso schöner, dass du heute hier bist. Ich finde es witzig, weil das schon uns so viele Jahre begleitet. Ich habe damals auch Bücher von dir gehabt oder habe sie immer noch liegen oben.
Mhm. Wann haben wir uns erstmal kennengelernt? 2015 oder 16?
Haben wir vorhin auch philosophiert, ne?
Ihr standet auf einmal in Hessisch-Oldendorf bei mir vom Seminar und da hieß es, da kommen zwei Typen aus Hannover, die grillen zusammen und tralala.
Ja, so war's. Ja, aber seitdem haben wir uns mehrfach im Jahr gesehen, außer zur Pandemiezeit, als hier Lockdowns und so waren und auch die ganzen Events ausgefallen sind.
Genau.
Wobei, wir haben uns davor das letzte Mal hier getroffen.
Genau, wo so schweinekalt war.
Ja,
genau. Und da haben wir vorhin noch dran gesehen, dass da noch nicht mal die Küche stand.
Ja, und das ganze Licht war auch noch nicht da.
Aber ich kann euch nur sagen, das Gericht, das Video, Wahnsinn. Super lecker. Und ich bin auch gespannt auf das, was ich jetzt als nächstes schneiden werde, weil was ich bei dir immer sehr geil finde, ist, du hast so verschiedene Aromen, die du kombinierst, die man vielleicht so gar nicht auf der Pfanne hat. Oder vielleicht ist es auch nur in meinem Denken nicht, dass man das nicht auf der Pfanne hat, aber ich nehme das so wahr, dass es immer so sehr bunte Dinge sind, sehr viel kombiniert. Aber am Ende sind es eigentlich nur ganz wenige Zutaten geil kombiniert.
Sag mal so, wenn ich bei meinen Rezepten rangehe, du hast ja einen Plan. Wenn ich so ein Rezept schreibe oder mir was überlege, habe ich im Kopf so die Basics. Süße, Säure, Schärfe, Salz. Da muss natürlich der Garpunkt stimmen vom Fleisch und dann vielleicht noch irgendein Crunch dazu oder einen cremigen Akzent dazu setzen, dass du da ein bisschen Püree machst. Wenn du was Weiches hast, musst du auch was Knackiges dagegen setzen. Und du kannst ja mittlerweile mit so vielen Spielen, ja, du kannst als Salz, kannst du halt Sojasauce einsetzen, kannst Fischsoße einsetzen, ja. Du kannst auch Salz nehmen.
Ja.
Bei der Säure kannst du halt viel, viel spielen. Du kannst die verschiedensten Essige nehmen. Du kannst Fruchtsäure nehmen. Süße kannst du halt verschiedene Sirupe, Zucker, hast du nicht gesehen, aber eben mit Fruchtsüßen arbeiten. Und bei Schärfe, 1000 Sorten Pfeffer und Chili. Und da kann man, also ehrlich, kann man nicht viel verkehrt machen. Ich mache ja nur in meinem Leben, fast 1000 Seminare schon gemacht. Und ich versuche ja auch immer noch so eine kulinarische Grundintelligenz zu vermitteln, dass ich auch, wenn ich da was mache, nicht nur Rezepte aufschreibe und sagen, hier, nach den Rezepten könnt ihr jetzt kochen, sondern dass die dann auch verstehen, wenn die aus dem Seminar rausgehen, wie funktioniert das? Wie hat er das gemacht? Was hat er sich dabei gedacht? Und eben da geht es eben das Thema Süße, Säure, Schärfe, Salz und eben, was für mich eben da auch wichtig ist, Chemie und Physik. Bei der Physik am Grill, was habe ich für Hitzearten? Also Kontakthitze, Strahlungshitze, Konvektion. Dass sich jeder, der am Grill steht, auch mal einen Kopf macht, mit was für einer Hitze arbeite ich jetzt? Mache ich einen Deckel auf, ist meine Konvektion weg. Grill ich indirekt, habe ich keine Kontakthitze. Einfach so sich selber bewusst werden, was ich gerade tue.
Ja,
das ist halt wichtig.
Das ist auch bei uns auch, glaube ich, also wir verfolgen mit den YouTube-Videos einen sehr ähnlichen Ansatz. Ich meine, wir machen selten hochkomplizierte Rezepte, sondern versuchen eigentlich eher Inhalte zu vermitteln, dass jeder, der sich guckt, vielleicht danach für sich das auf seinen Grill irgendwie anwenden kann oder irgendwas versteht und sagt, ah krass, ja, stimmt. Für uns, wir sagen auch immer erstmal, Wärme ist erstmal Wärme, ob die Wärme von einer Holzkohle kommt oder von verbrennendem Gas oder von einem Heizstab, der heißt erstmal egal, Wärme ist Wärme so. Genau. Und dann kommt es drauf an, was man daraus macht, so auch immer, es gibt ja, ich meine, das wirst du öfter hören als wir, aber dieses, naja, vom Holzkohlegrill schmeckt es ja viel besser und so. Also wenn ich gute Holzkohle nehme und nicht mit Rauch arbeite, dann schmecke ich gar keinen Unterschied.
Ja, eine gute Holzkohle raucht nicht.
Genau.
Und ich war mir, wir waren ja jahrelang, macht ja ein bisschen was mit Fernsehen gemacht, dann war auch immer das Thema, ne, testen Holzkohle gegen Gas. Und wir waren mal auf der Suche nach dem Holzkohlegeschmack.
Ah, okay. Ja, ohne Scheiß. Und es ist Spiritus am Ende gewesen.
Nee, das war, wir haben wirklich angefangen, die Holzkohle probiert.
Aha.
Wenn es so gute Holzkohle ist, also wenn man Durchfall hat, das hilft schon, weil die Kohletabletten sind nichts anderes.
Ja.
Ja.
Und dann einfach wirklich mal rasig an, was macht denn Kohle überhaupt? Wenn Kohle glüht, gibt sie Infrarotstrahlung ab.
Richtig, ja.
Und eine Strahlung kann kein Aroma übertragen. Ja. So, und das Einzige, was, so, was wir mit Grillen verstehen, ist halt, wenn du wirklich Fett und Marinade reintropft und es macht so pff, so die Flare-Ups.
Genau, ja.
Und wenn uns das in die Nase steigt, das assoziieren wir mit Grillen. Das darf man natürlich nicht übertreiben, dass man Fettbrand hat ohne Ende. Aber das ist eigentlich so der eigentliche Unterschied. Aber beim Gasgrill hast du ja über dem Brenner so ein Blech und wenn da das Fett drauf tropft und macht pff, kommt das auf selber.
Richtig, ja.
Stimmt, ja.
Absolut. Aber was ich mir angewöhnt habe, jetzt so, wenn ich zu Hause privat grille oder habe mal so ein exklusives Catering oder so ein Private Dinner, bei uns im Harz gibt es ja noch richtig Köhler. Hm. Ja, die machen ne, so und lassen den 14 Tage da vor sich hinschmieren. Und wenn der Meiler geerntet wird, da gehe ich dann hin und hole mir das Halbverkokte. Du hast Eigenschaften von Holzkohle und von Holz. Aber wenn du Holz drauflegst, dann brennt es.
Ja, genau.
Das brennt nur ein bisschen. Gibt ein bisschen Rauch ab. Das ist so ein Hybrid. Und mit dem grill ich ganz gerne.
Ah, ja, okay, geil. Dadurch kriegst du ja Aroma, also Aroma
dran. Ja, klar, dann kommt Aroma dran. Also genau. Das ist ja auch, wenn man mit Holz arbeitet, hat man immer eine Verbrennung und also hat man auch immer Rauch in irgendeiner Form da.
Aber der Rauch und, ist mir oft zu viel.
Ja, wir nehmen auch immer, wenn wir räuchern und so, immer ein mildes, also eher so ein Fruchtholz oder so, irgendwas mildes. Dieses Hickory oder Mesquite ist mir auch viel zu viel. Aber egal wie, sobald Rauch da ist, habe ich einen anderen Geschmack. So, ja. Das ist ja außer Frage. Kann ich im Übrigen im Gasgrill ja auch erzeugen, kann ich auch für Rauch sorgen. Aber dieses klassische, ja, mit Holzkohle schmeckt viel besser. Ja.
Aber wenn wir schon dabei sind, glaubst du, dass man würdest du Mesquite unterscheiden können von einem Fruchtholz? Dass du sagst, okay, das schmeck ich, ist da ein Unterschied also aus deiner Sicht?
Also ich könnte mit Sicherheit Buche von irgendeinem anderen Mesquite und Tralala
unterscheiden. Ja, sofort.
Aber, also, ne.
Schwierig, oder? Weil die Frage stelle ich mir regelmäßig selber und denke so, ich das, kann so
da
nicht...
Da ist ja auch ein bisschen drumrum, denke ich mal.
Ja, also
ich war mal in den USA und habe mir da so Grillwettbewerb angeguckt, der hat 3 Zweige Kirsch, 4 Zweige Apfel und hat so ein Cuvée von gemacht, wo ich dann gesagt habe, ehrlich, Alter, schmeckt das wirklich wer? Aber der Erfolg gab ihm recht, weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, der hat regelmäßig abgeräumt, aber vielleicht braucht er auch solche Rituale.
Mhm. Ja, kann ja sein.
Ja. Ja, ich glaube, es ist eher die Intensität und ich glaube, ich denke, wenn du ein gleich großes Stück Mesquite oder Hickory hinlegst und dagegen ein gleich großes Stück Apfelholz nimmst, hast du trotzdem und du räucherst 2 gleiche Stücken, dann wirst du mit dem Mesquite-Holz, denke ich, einen tieferen, intensiveren Rauchgeschmack am Fleisch haben als mit dem Apfelholz. Aber
das ist ja auch wie die Sauerstofftour. Wenn du da den fetten blauen Rauch rauskommt, dann schmeckt alles gleich.
Ja, ja. Ja,
aber wenn du wirklich nur mit den ne, so ein Rauchfähnchen drauf hast, was wirklich dann auch angenehm schmeckt. Wie oft war ich bei Veranstaltungen, wo gesmoked wurde, wo hat alles gleich
geschmeckt. Ja, alles aber, nur heftig nach Rauch. Nee,
das ist nicht meins. Nee. Also ich bin auch zu Hause, wenn ich was mache, sehr, sehr, sehr sparsam mit der Räucherei.
Ja.
Mit Tee habe ich jetzt ab und zu mal geräuchert.
Mit Tee? Mhm. Geil.
Und wie ist das von der Aromatik?
Also du brauchst nicht so viel Holz.
Ach so, aber jetzt...
Nee, machst du so ein bisschen Tee in die Räucherpfeife mit rein. Zwischen das Holz. Das ist schon witzig. Also das riecht, kannst du mit Fenchel ein bisschen machen und das schon. Oder mit Kräuterchen oder so. Aber.
Ja, okay. Vor wie vielen Jahren hast du dich dazu entschieden, mit Grillen dein Geld zu verdienen?
Also mal so, angefangen hat es bei mir 2003. Da habe ich mich beschwatzen lassen, zu einem Grillseminar zu gehen. Da gab es in Erfurt die erste Grill- und Barbecue-Schule. Vielleicht kennt den einer noch, Hans-Joachim Fuchs hatte die. Und bin da als Thüringer, habe ich eigentlich gedacht, ich kann grillen. So ein Würstchen und so ein Nackensteak habe ich immer ganz gut hinbekommen auf meiner offenen Feuerstelle zu Hause.
Ja.
Na, so wie es jeder macht. Bin da hingefahren nach Erfurt und erstmal Grillgeräte mit Deckel. Ich so, toll, kann ich grillen, wenn es regnet.
Ja. Ja, geil.
Hab dann aber ganz schnell mitbekommen, dass das richtig Sinn macht. Habe mich bei dem Seminar auch nicht ganz dumm angestellt. Wie hieß es damals? Hab mich vom Bacillus Grillus infizieren lassen.
Bacillus Grillus.
Und der Fuchs, der Chef und der Protagonist da in der Grillschule hat auch gemerkt, dass ich jetzt nicht der Döfste bin in Sachen Grillen und hat mich dann auch auf Wettbewerbe mitgenommen und haben Caterings zusammen gemacht und so weiter und so fort. Und bin da wirklich recht schnell reingerutscht in die Szene, war dann auch 2004 schon bei der Grillweltmeisterschaft dabei. Wir waren 2004 auch in Estland Europameisterschaft, da sind wir Europameister Fisch geworden und muss ich sagen, hatte ich aber damals von der Grund schon, aber das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute treffen. Und 2007 habe ich dann gemerkt, damit kann man auch Geld verdienen. Hab meinen Job an den Nagel gehangen und bin einer der ersten Grillprofis geworden in Deutschland. Was mir so ein bisschen geholfen hat, eine große deutsche Holzkohlefirma hat damals jemand gesucht für ein Showtruck-Konzept. Und da war ich mit dem Showtruck im Jahr über 100 Termine in Deutschland unterwegs. Und da hat man so auch das Improvisieren, das mit Publikum arbeiten, so ein bisschen die Rampensau, dass du halt reden kannst, schneiden kannst und das Publikum und den Grill im Auge halten kannst.
Ja, das ist eine Riesenkunst. Ja. Da muss man ganz klar sagen. Also es ist beeindruckend. Ich gucke mir das an, wenn du das machst. Und ich habe auch jetzt, wenn man das Video sieht, du machst immer was parallel.
Ja.
Also das zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass ich es noch deutlich besser könnte, dass ich mich auf Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Und wenn ich jetzt, weil das Ding ist, wenn ich jetzt das Gericht ganz genau kenne, dann kann ich das auch, dass ich in eine Kamera gucke, mit dem Publikum rede und so weiter. Aber sobald ich was improvisieren soll, bin ich so in diesem Zwiespalt zwischen, ich muss überlegen und dann, das kriege ich nicht hin, aber das kriegst du perfekt hin eigentlich, oder?
Ja, es ist ja jahrelange Übung, aber jetzt hier, das war ja...
Okay, da wusstest du auch was.
Ja, aber es war eigentlich ein kleines Kino, weil ich musste die Kamera achten, musste überlegen, was ich rede, musste mir nicht in die Finger schneiden. Den Grill hat Hannes gehabt.
Weißt du? Okay.
Ja. Und
zumindest kurz, ja.
Sensationell.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Andreas hat das meiste am Grill gemacht. Ich habe immerhin die Brust zweimal gedreht, indirekt gelegt und eine Temperatur gemessen. Ja, muss man schon sagen.
Nein, aber beim Seminar ist halt Horror. Du hast 20 Leute. Die musst du dich konzentrieren, du weißt, was musst innerhalb von 10 Minuten einschätzen, wie ist welches Grüppchen drauf, ne? Klugscheißer da, Dummschwätzer da, ich habe keinen Bock und tralala. Und dann musst du die bei Laune halten, musst du die so, dass sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Du musst halt immer interessantes Zeug erzählen und die wirklich mitnehmen. Und dann hast du da drei Grills, musst wissen, auf dem Grill habe ich das drauf, dem Grill habe ich das drauf, dem Grill habe ich das drauf, mit der und der Temperatur. So, jetzt Tag einrichten. Dann hast du zu einem Gang 4 verschiedene Komponenten. Die müssen alle gleichzeitig fertig sein. Ja? Und das ist halt so ein bisschen, da brauchst du ein bisschen Routine.
Aber beeindruckend, auf jeden Fall. Und es ist ja so, du machst das ja heute immer noch. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, der dich nicht kennt, sagt, was machst du beruflich? Würdest du sagen, ich bin professioneller Grillmeister? Oder wie würdest du das beschreiben? Weil ich finde, das machst ja deutlich mehr als nur noch das.
Ich bin dann aber bescheid, ich kann gut grillen. Nein, aber ich sag, wenn irgendwo offiziell wollt, Grillexperte. Also Grillmeister, ja, das hört sich immer so ein bisschen an, mit Unterhemd und Flipflops am Grill.
Ja, okay.
Schürze
und
ohne.
Und was ich auch ungern, so was ich hier, deutsche Grillmeister oder tralala. Ich sag, von den ganzen Titeln sag ich immer, gibt's Leute, die haben sich das verdient. Ich habe irgendwann letzten Wettkampf 2005 mitgemacht. Die haben sich das verdient, aber es gibt eben auch Profis. Ja, die bei so einem Grillwettbewerb machst du ein Gericht, wo du wirklich drauf übst. Ja, und manche können dann auch links und rechts nicht viel mehr. Ich bin halt, ich sende mich gerne Grillexperte.
Ja, du machst ja auch viel so Beratungen, beratende genau. Tätigkeiten.
Gastronomieberatung und so weiter. Genau. Konzepterstellung und sowas.
Ja, also ich glaube, das, was du machst, ist auch weit weg von, ich mache einfach nur ein paar Grillkurse, eher also dieses Allumfassende. Ich weiß, du hast ja auch größere Gastronomien schon beraten und was ich vorhin eigentlich schon machen wollte, die Überleitung. Über die Pandemie, in der wir uns nicht gesehen haben, wollte ich nämlich überleiten, über diesen Aspekt. Du bist ja auch sehr, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir zusammen Hot Chinese Woman, ein thailändisches Gericht, gegrillt, was du aus Thailand mitgenommen hast. Heute haben wir eine von dir selber trockengereifte Ente gegrillt. Ist, glaube ich, Premiere auf YouTube. Ich habe es noch nie gesehen auf YouTube. Dry-Aged Duck. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Freut euch aufs Video. Du warst eine ganze Zeit lang auf Fuerteventura im Robinson Club. Ich meine, du weißt ja, wir angeln auch sehr, sehr gerne. Und ich war sehr neidisch. Ich habe dich dann gesehen, wie du da die dicken Thunfische und so hältst und da. Was, also, wie oft bist du so weg jetzt mal unabhängig von der Pandemie? Wo bist du überall gewesen? Was hast du auf Fuerte gemacht? Da warst du länger, ne? Monate,
ja.
Oder?
Also, während der Pandemiezeit war ja saure Gurkenzeit.
Ja.
Da ging ja gar nichts. Und da wusstest du ja auch nicht, was passiert. Ne?
Richtig, ja.
Seitdem habe ich zu Hause einen richtig geilen Garten. Ja, wo ich von Grund auf angefangen habe, Spargel angebaut, alles mögliche.
Spargel auch?
Ja, Spargel
geil.
Auch. Und ist genau, geil. Das ist ja jeden Tag in der Spargelsaison ein Kilo gehabt.
Was? Mhm. Alter, das ist Wahnsinn. Also ihr müsst wissen.
Jeden Tag ein Kilo.
Ja. Man kann, das ist ja unglaublich, man kann tatsächlich, also Andreas ist wahnsinnig, wenn man sich mit ihm unterhält, weil er so viel macht. Und das können wir jetzt auch gar nicht in einem Podcast alles unterbringen, weil zwischendurch immer neue Ideen kommen. Aber du baust ja tatsächlich total viel Sachen in deinem Garten an. Du hast mir auch von Knoblauch erzählt und so weiter und so fort. Spargel, wenn ich das mir vorstelle, sowas mal selbst zu machen, wäre wahnsinnig. Ne?
Das geht aber bei meinem Job nur, wenn man auf der Nachbarschaft jemanden hat, einen Gärtner, der sich drum kümmert. Und an der Stelle, hallo Markus, wenn du zuhörst, vielen, vielen Dank für alles.
Ja, geil.
Ja, aber nicht so lange zuhören, du musst die Enten noch einsperren.
Ja, Enten. Ihr habt Lama, habe ich vorhin gehört. Ja,
das sind nicht unsere. Das sind nicht unsere. Die haben wir in Pflege. Aber der Markus hat noch Tauben und Hühner und
Puten. Wahnsinn. Und sowas. Ah, das ist so geil.
Ja. Aber der Garten ist halt witzig, ne? Du hast ja nicht nur witzig, es ist halt schön. Du gehst halt in den Garten, du hast da deine frischen Kräuter. Du hast auch Kräuter, die du nicht um die Ecke immer kriegst. Du hast Koriander, du hast Kapuzinerkresse, Estragon. Was weiß ich, ne? Rosmarin, Thymian, Salbei, Lorbeer, das Übliche. Und dann, was ich total geil finde, ist halt, du bist Herr über dein Gemüse. Du kannst halt sagen, ey, Blumenkohl, ich lass dich stehen. Wir machen Shitty Blumenkohl von, lassen den hochgehen und nehmen dann oben die feinen Knospen raus. Oder lassen auch meinen Kohlrabi länger stehen, dass der so richtig groß und aufplatzt. Und dann kommt wieder so grünes, neues Zeugs. Und die haben ganz, ganz feine Blätter. Tolles Zeug, also das kriegst du nicht zu kaufen.
Ja.
Weißt du, einfach, du bist Herr drüber. Ja. Ja, du kannst es einfach stehen lassen.
Das ist unglaublich. Ich also, habe auch richtig, wirklich. Ich hätte so Bock auf so einen großen Garten, wo wir auch alles selber haben. Ich hätte auch voll gern eigene Kartoffeln und so.
Kartoffeln bin ich jetzt nicht so der Fan von, dass der Nachbar mehr der Fan von, aber morgen gut. Aber weißt du, gehst raus, holst eine Gurke und dann die Gurke in der Hand, das ist wie ein kleines Baby, das wiegst du, die Gurke hat 1,4 Kilo. Und du hast, ey, ne? Also und du schmeckst es auch. Sonst ist, ich sag mal so, wenn ich nur eine kaufte Gurke, muss ich die schälen. Weil sonst muss ich ganz da rülpsen von. Und bei der kann ich die Schale mitessen. Und ach, einfach, du gehst raus und holst dir einfach was Frisches. Und du kannst halt eben, du gehst ja nicht im Plan, das ist nicht ein Rezept, ich brauche jetzt das, brauche jetzt das, brauche jetzt das. Sondern du gehst rein in den Garten und lässt dich inspirieren. Nimmst da ein paar Sprossen weg, da ein bisschen was weg. Und dann guckst du, kann man das essen? Oh, nee, das geht nicht. Aber was ich auch geil finde, kennt ihr vielleicht als Kind, wenn ihr so über die Wiese gelaufen sind, so ein Blatt Sauerampfer?
Ja, Sauerampfer, wir haben Blutampfer, oder wie es heißt, hatten wir hier draußen bei uns.
So, das wollte ich immer so als Kind, ne? Sauerampfer. Und jetzt habe ich da zwei Sauerampfer.
Großartig.
Und mit dem mache ich nichts. Da gehe ich vorbei, reiß mir ein Stück Blatt ab und stecke mir den in den Mund. Und habe Kindheit im Kopf.
Ja, selbst dafür ist es doch schon
toll. Klasse, ja.
Ja, ist geil. Ich habe auch früher, bevor wir jetzt auf die Reisegeschichten kommen.
Ja, du, alles gut.
Wir kommen ja von den Holzen und Stöckchen, aber früher auch, du hast ja auch mit Instituten und so auch mal gearbeitet und du hinterfragst ja durchaus auch viele Dinge, ne? Also du sagst nicht, okay, jetzt gibt's eine Maillard-Reaktion, läuft so und so ab, sondern du hinterfragst Dinge dabei, richtig?
Genau, also ich habe ja damals das Buch geschrieben, die hohle Schule des Grillens, Und da hatte ich einen guten Berater, den Thomas Wilges, arbeitet im Max-Planck-Institut in Mainz. Und ich bin so ein Typ, für mich gibt es zwar Meinungen, aber ich will doch schon gern wissen, wenn was passiert. Wenn mir irgendeiner sagt, mach das so und so, frage ich mal, warum? Ja, was passiert dabei? Und meine größten Freunde, meine verlässlichsten Freunde beim Grillen ist Physik und Chemie.
Ja.
Und die kannst du nicht bescheißen. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen.
Stimmt, ja. Mein Reden.
Ja, und da gibt es keine zwei Meinungen. Und man kann einfach Fleisch nicht verschließen, dass sich Poren schließen. Zum Beispiel so eine Dinge, was sich heute noch immer hält. Ne? Das,
ja, ja. Ja, das ist auch Wahnsinn, wie sich sowas. Aber es stand bis vor einigen Jahren im kleinen, hier im großen, nee, heißt Kleiner Koch, Großer Koch, das Kochbuch, was die Kochlehrling, da steht das, stand das früher noch drin. Ne?
Die Köche, nee, das stand in den Köchbüchern 150 Jahre drin.
Ja, genau.
Und das ist drin im Kopf. Und jeder von den Köchen, die es gelernt haben, die erzählen das ja im Fernsehen. Der Lauf hat gesagt, da schließen sich die Poren.
Ja, ja, ja.
Und das, ich finde es auch schön so, dass das ist, weil dann habe ich noch 10 Jahre Spaß und kann die Leute noch missionieren. Was heißt missionieren? Auch nicht überzeugen, kann ich einfach sagen, du, das ist Physik, das ist einfach so. Ja, das Thema Vorsalzen, Nachsalzen, warum. Und was eben wichtig ist, auch mal zu erklären, was mir immer so am Herzen liegt, die beiden verschiedenen Aromenarten, also hydrophob und hydrophil. Also was löst sich im Wasser, was löst sich im Fett? Ja, also dass du halt weißt, wenn du einen Chili nimmst, einen Pfeffer nimmst und sowas, dass der sich erst im Fett auflöst. Also deswegen macht vorher Pfeffern auch keinen Sinn.
Okay, ganz spannend, lass uns darüber sprechen.
Ja, 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 ich ja, wollte die ganze
warum
Zeit...
Warum macht... Ja, voll geil, jetzt kommt jetzt spannend.
Weil im Fleisch hast du 72% Wasser, machst du vorher Pfeffer drauf, passiert gar nichts. Pfeffer, das Piperin, löst sich nur in Fett. Das ist hydrophob. Wenn das Fleisch gegrillt ist und du hast das intramuskuläre Fett so ein bisschen angeschmolzen, hast du Fett drauf und machst du da Pfeffer drauf. Boop. Kann das seine Arbeit tun. Und genauso hast du halt Aromaten, die sich nur im Wasser lösen, wie Knoblauch, Zwiebel und so weiter. Schnittlauch. Die lösen sich halt eher im Wasser. Mhm. Wie der Rosmarin, Thymian, das sind die festeren Kräuter mit mehr ätherischen Öle, da musst du Fett haben. Mhm. Und wenn du das auch da im Kopf hast, dann weißt du auch, wie du rangehst, was löst sich, ne?
Ich finde das so geil. Das ist für mich das absolut geilste.
Julian, wann kommt unser
Blindtest? Ich hab's vorhin geschnitten.
Wann kommt das? Morgen. Okay, also es ist jetzt schon draußen, wenn der Podcast kommt.
Ja.
Super. Dann können wir jetzt dich fragen, wir haben gestern den Blindtest gemacht, denn wir hinterfragen ja durchaus auch sehr gerne Sachen. Und wir haben gestern einen Blindtest gemacht. Ich habe ein Steak vor dem Grillen gepfeffert. Ich habe ein Steak, als ich es indirekt gelegt habe, also es war ein Flanksteak, haben wir in 3 Teile gemacht. Als ich es indirekt gelegt habe, gepfeffert von beiden Seiten und ein Steak, als es fertig gegrillt, auf dem Tisch lag. Allerdings muss ich dazu sagen, nicht aufgeschnitten, sondern es lag fertig gegrillt mit Röstaromen, hab's dann von oben und unten gepfeffert. Welches würdest du jetzt sagen, nachdem ich es dir gesagt habe, welches wird am besten geschmeckt haben oder so, dass man sagt, da ist der Pfeffer, kommt die Pfeffernote noch am besten durch.
Du bei dem, wenn du Pfeffer mitgrillst, entwickelt er ja auch so ein paar Bitterstoffe und wird mit angeröstet. Kann sein, dass die dann geschmeckt hast, aber ich würde sagen, wenn du den frisch wirklich hinterher aufreibst oder ihn vielleicht sogar ein bisschen in der Pfanne warm gemacht hast und dann in die Mühle und dann drauf, das knallt am besten.
Wir haben, das muss man vielleicht auch sagen, wir haben den nicht gemahlen frisch, wir haben schon gestoßenen Pfeffer gehabt. Also. Und also am besten, zumindest hat Julian als Blindverkostung auch am besten die warme Version, und zwar nicht die mit angebraten wurde, sondern die Version, die einfach im Grill, als es indirekt lag, schon mal raufgegeben wurde.
Ja, vor allem
und dann
ist,
schon mal,
da ist ja auch schon mal ein bisschen Fett ausgetreten.
Genau, da ist auch Fett ausgetreten, das sieht man hier auch dann oben drauf, Fleisch schafft aber auch Fett, und es war, man vielleicht dazu sagen, es war ein Wagyu-Flanksteak, also da ist genug viel Fett. Ja.
Und dann hat es auch genug Zeit gehabt, dass der Fett verarbeiten kann, wenn es da noch liegt.
Genau. Deswegen fand ich das eben so spannend, denn mit deiner Erklärung dazu, die wir im Übrigen nicht parat hatten mit dem Fett, für mich ist immer klar, wenn ich in den getrockneten Kräutern sind immer noch ätherische Öle, und für mich ist klar, ich brauche auf jeden Fall irgendwo Hitze, damit diese Öle irgendwie auch freigesetzt werden können. Deswegen, aber klar, dass wenn du sagst, dass die eben fettlöslich sind, wenn man das weiß, dann macht es auch jetzt noch mehr Sinn, dass Julian dieses Stück auch als, nee, das schmeckt am besten für sich deklariert hat. So.
Kannst
das
ist du, aber spannend. Das ist kannst du das, was Andreas gerade gesagt hat, wiedergeben mit dem Hydrophil?
Hydrophil und Hydrophob, ja, ja, das ist, ja, ja.
Das Ding ist, ich kann mir die Sachen immer nicht merken.
Wobei Hydrophil heißt ja eigentlich, dass es wasseranziehend ist oder Hydrophob ist abstoßen.
Hydro ist Wasser, Phobie.
Ja, genau, abstoßen. Das andere ist anziehend. Und du nimmst ja auch Senf als Emulgator für Fett und Wasser. Und
na, mir geht es nur darum, du musst dir vorstellen, wenn du ein Grillvideo drehst und du dann diesen Background zusätzlich hättest, dann kannst du das immer noch sehr schnell auch auf den Punkt begründen und es kann jeder nachvollziehen. Ja. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass man immer dann, vielleicht, da können wir auch nach dem Podcast mal drüber sprechen, ob du da vielleicht irgendwie Inspirationsquellen hast, wo du sagst, die und die musst du mal dir angucken, weil da kannst du dann so eine Begrifflichkeiten für dich aufsaugen und dann auch das am richtigen Moment abrufen, weißt du?
Ja, das ist ja, bei mir ist Erfahrung über Jahre. Sag mal so, ich guck ja auch, ich klaue ja mit den Augen, ich recherchiere im Internet meistens.
Ich klaue mit den Augen.
Ja? Spreche mit Köchen und dann kriegst du ein Rezept von einem Koch, der weiß nicht, der weiß, dass es schmeckt, aber der weiß nicht, warum es schmeckt.
Ja, und das hinterfragst du oft. Ne?
Und dann frage ich, was hast du genau drin, und dann versuche ich mir mal einen Rahmen daraus, warum das passt. Das weiß der gar nicht. Der hat ein Rezept von seinem Vater, funktioniert. Der weiß aber nicht, warum es funktioniert.
Ja, super spannend.
Ja, das ist, aber ich muss mal auch ganz klar sagen, wissenschaftlich auch ans Kochen ist ja, Kochen ist ja ein emotionales Thema. Ja. So, mit Essen ist, ich glaube, jeder Mensch verbindet mit Essen auch Emotionen. Es gibt auch Menschen, die essen wirklich nur, um satt zu werden, denen ist das alles egal, gibt es sicher auch. Aber ich finde, Essen ist ein emotionales Thema, aber eigentlich auch ein sehr wissenschaftliches. Und die Wissenschaft kann eigentlich, es gibt kaum Sachen, die nicht begründet werden können wissenschaftlich. Ja. Und von daher finde ich diesen Ansatz, ich meine, als Maschinenbauer muss ich das auch gut finden, den Ansatz, ist klar. Also ist absolut genial.
Aber wir haben ja dieselben Maschinenanlagenmonteur, ich glaube, daher kommt...
Gleicher Background quasi,
Deswegen werft euch auch immer so verliebte Blicke zu.
Richtig, ja. Ja,
gut. Nein, aber du
musst nicht eifersüchtig sein.
Du gehst halt viel sicherer an eine Sache rein, wo du weißt, das passt, das muss schmecken.
Ja,
und du bist jetzt nicht so in der Try-and-Error-Phase, sondern wenn jetzt nicht das totaler Kack ist, muss es schmecken.
Ja, und das Ding ist, ich wage zu behaupten, dass ich auch dieses Feeling habe, dass ich Sachen kombinieren kann, wo ich weiß, ich kann, es wird irgendwie schmecken. Ich krieg was raus, was schmeckt.
Wenn du dann noch rauskriegst, warum? Dann bist du der Große.
Dann hast du's geschafft. Weil das ist nämlich genau das, was mich so fasziniert. Dieses, ich kann es dann oft nicht, ist nur ein Gefühl. Weißt du, ich habe so, vielleicht ist das genau auch so ein ähnliches Prinzip. Ich sehe Dinge und dann kann ich mir vorstellen, ja, okay, pass auf, wenn du das so machst und hier einrührst und da, dann wird das was werden.
Und viel ist ja auch Bauchgefühl. Du siehst eine Frucht und der Bauch sagt dir auch viel. Ja.
Das werden wir nachher sehen, weil nachher werden wir im Grill-Battle, also wir haben heute noch einen Livestream und Andreas kennt das noch gar nicht. Das ist also, er kennt das Format vielleicht schon, aber du hast es noch nicht hier live erlebt, logischerweise. Ja. Und deswegen werden wir heute gegeneinander grillen. Wir müssen mal gucken, ich habe schon gesagt, vielleicht hat Hannes Bock zu moderieren oder ich moderiere und Hannes grillt gegen dich, einer von uns beiden, weil dann haben wir so ein bisschen mehr Dynamik noch drin.
Ja, das machen wir so.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, da wird es auch so sein, weder du noch wir kennen die Zutaten aktuell und es wird Freestyle und das hat die Community vorher gewählt.
Okay.
Das heißt, also die haben auch darauf Einfluss genommen, sprich, du kannst auch nicht sagen, ja gut, jetzt kennt uns Alex zum Beispiel oder Corbett von eingekauft. Dann packen wir noch das und das dazu, dann kriegen die Jungs was hin. Letztes Mal habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, so und so kann ich es kombinieren. Mhm. Und ich wette,
wie lange geht die Sendung?
Zwei Stunden.
Okay.
Ja, wir haben genug Zeit. Also
ich habe keine Angst.
Ja, aber ich wette,
du brauchst die Zeit eh nicht so schnell.
Andreas schnibbelt in Highspeed. Ich habe von, also egal, guckt euch das Video an, das war unglaublich.
Also ich sag mal, ich glaube, du wirst drauf gucken und in unter 5 Minuten hast du komplett einen Plan, bin ich mir sicher.
Was man dazu sagen muss, das kann ich jetzt im Podcast auch schon sagen, theoretisch müsstest du ja auch nicht alle Zutaten verwenden. Wir haben letztes Mal uns selbst die Challenge gestellt. Natürlich wollen wir jede Zutat, die da liegt, verwenden. Und dann haben wir irgendwie mit Tofu und Cornflakes und Toastbrot, was wir angeröstet haben, uns so einen Crunch gemacht, dass man irgendwas... Und Julian hat dann den Crunch genutzt, das war eine sehr geile Idee, und damit ein Hähnchen überbacken und hatte dann so eine Knusperkruste außen dran. Das war voll lecker so, ne? Also, wir werden heute uns auch die Challenge stellen, alle Zutaten verwenden.
Ja,
ist doch geil.
Logisch.
Das macht mega Spaß. Und
Gewürze haben wir auch immer noch
da. Ich würde auch so weit gehen, wenn ich gar nichts hinbekomme, dann würde ich mich hinstellen und sagen, ich kann es nicht. Ich will selbst so weit, ich habe keinen Stress mehr.
Hast du ja schon gemacht. Julian hat ja mal, wir haben hier mal letztes Jahr im Oktober Grill-Battle gegen Johann Lafer gemacht. Und Julian ist nach einer Viertelstunde ausgestiegen, weil Johann hat die Zutaten gesehen, ja, großartig und tak, 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 der fängt ja aber auch an, der schneidet ja auch genau blind. Der schneidet ja blind, unterhält sich, macht mit einer Hand, macht er den Grill und Hack nebenbei. Das macht er auch so ganz blind. Und da hat Julian irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt an der Stelle raus, das ist jetzt die Johann Lafer Show hier. Dann hat er uns mal
gezeigt,
wie es läuft.
Beim einen der letzten Videos, die wir zusammen gemacht haben, die Blackbox.
Ja, ja,
ich da reingeguckt, hatte so halbwegs einen Plan, aber der Plan hat sich während des Grillens noch zweimal umgeschmissen. Ja,
stimmt, das ja, heute genau. Ist im Prinzip, ist es genau, wird's genau so ein Ding, nur dass keiner von uns irgendeine Zutat bislang kennt. Außer Alex und Corby, die kennen sie. Und die Community.
Ja. Ich hab da richtig Bock. Ich finde das geil, weil das ist eine Herausforderung, weißt du? Das ist dann dieses Thema, was du vorhin auch sagst, es gibt welche, die üben eine Sache ständig, dann kann man es perfekt. Oder du musst einfach das aus dem, was du kriegst, was machen. Und mich fordert das persönlich immer wieder heraus. Und ich finde das auch geil. Ich mag das gerne, wenn ich weiß, ich bin komplett planlos. Ich muss jetzt improvisieren.
Total geil, ja.
Dieses Feeling mag ich viel lieber, als zu wissen, es geht nach A, B, C, D, E. Bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund von.
Da muss man sich auch nicht so vorbereiten. Weißt du noch Napoleon Contest? Wie lange ist das her? In Geldermalsen in Holland. Oh ja. Da war es doch genauso. Da haben wir am Grill gestanden, plötzlich kamen Zutaten, dann hieß es, macht mal, das ist eine Pflichtzutat, stimmt, let's go, Feuer frei.
Stimmt, das war.
Also das war ja auch sowas. Und dieses Improvisieren finde ich auch,
ja, macht gut, am meisten aber den Spaß. Den Wettbewerb, den machen wir mittlerweile mit Kleinkindern. Also.
Ja. Ja. Geil. Oh, wir waren übrigens, Alex und ich haben uns auf der deutschen Grillmeisterschaft, haben wir ja mal am Napoleonstand geguckt, da warst du gerade in Action und konnten wir uns ja noch kurz schon mal unterhalten. Da war ja gerade Tailgating wieder. Ich war total begeistert. Ne? Wir haben bei, wie alt mag das Mädchen gewesen sein? Vielleicht 4, 3 Jahre alt, 5 Jahre, also ganz jung.
Also und 3 Jahre können sie noch nicht über den Grill gucken.
Ja, oder? Vielleicht 5 Jahre. Ja. Auf jeden Fall noch nicht im Schulalter. Und hatte einen Burger gegrillt. Ich meine, klar, die Mama hat ein bisschen assistiert, aber...
Nee, assistiert gibt es doch nicht.
Nee, irgendwie. Also zumindest drauf geguckt, aber die hat das so gut gemacht, ne? Ist immer wieder begeistert.
Ich probiere dich auch, was da immer mal kommt. Ja. Da denkst du, ist das jetzt Absicht oder ist das schon toll? Ne?
Ja, ja.
Ich meine, bei dem Burger okay, aber wenn da 8 Kinder sind und haben dieselben Zutaten und du hast so eine Fluktuation auch von den Garpunkten, der Speckrosser, der andere. Aber es ist irgendwo, und wenn die Mutti dabei ist, geht's immer noch. Ja, die Mutti hat ja auch, sag mal, die Frauen haben ein bisschen kulinarische Grundintelligenz mehr als der Otto Normalmann. Und die gibt dann schon mal Tipps, ne? Grill das vielleicht noch mit an. Und da werden die Burger und Gerichte auch immer ein bisschen leckerer.
Ja, ist geil. Ich finde das cool, dass auch generell das auch mit den Kiddies das zu machen. Ist doch spannend. Also ist doch witzig. Und die Eltern sind immer stolz wie Bolle, wenn dann das Kind nach vorne geht. Ne? Ja, sehr gut.
Definitiv, ja. Ich finde das auch, wir haben da ja die letzten Male, als wir Zeit hatten, haben wir auch immer mal 1, 2 Tailgatings, nicht mitmoderiert, aber auch die Jury mitgemacht und so. Und ich fand das auch immer toll. Also, da kamen verschiedenste Sachen rauf. Und ich muss auch sagen, da gab es ja immer für Erwachsene und auch für die Kiddies. Und ich sag mal so, oftmals war es so, dass bei den Erwachsenen mehr Sachen dabei waren, die du gegessen hast und gedacht hast, naja, weiß ich jetzt nicht so genau, als bei den Kindern. Die machen, glaube ich, instinktiv einfach nur Sachen, die sie selber lecker finden und dann kann es auch nur geil werden. Während, glaube ich, zumindest der eine oder andere Erwachsene sich denkt, oh, ich mache jetzt was Abgefahrenes, da gewinne ich bestimmt und dann passt es halt doch nicht vielleicht. Und
bei solchen Wettbewerben ist auch allgemein bei Grillmeisterschaften der größte Fehler ist, dass man für sich grillt. Man muss für die Jury grillen,
das
der
stimmt,
muss es
ja
schmecken.
Ja.
Dem Fisch muss der Köder schmecken.
Ja, 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 stimmt. Wichtiger Punkt. Wir haben hier in diesem Podcast reden wir oft auch über also Thema Business und so weiter, reden wir auch mal drüber, ne? Also so Sachen, die, weil es einfach spannend ist, mal zu hören, was andere auch machen.
Wir waren übrigens immer noch nicht beim Thema
Reisen
kommt. Ventura, hast du nicht gesehen.
Reisen kommt gleich. Ist einfach zu spannend. Aber wir haben ja Zeit. Der Punkt ist, wie würdest du das selber einschätzen? Weil ich schätze das schon so ein, dass es auch jetzt als Grillexperte in dem Level, wo du dich bewegst, gibt es nicht viele, oder? Gibt es davon mehrere in Deutschland hier?
Es gibt viele nette Kollegen, ja.
Ja, doch schon, dass du sagst, sind mehrere?
Also, sagen wir mal so, durch YouTube, Internet sieht man ja auch andere Kollegen. Vorher gab es Kollegen, die waren bestimmt noch viel toller wie ich, die man einfach nicht am Schirm hatte. Und jeder, der jetzt eine Handykamera hat, der kann ja sein Wissen auch weitergeben. Und dann sieht man auch Kollegen, wo du sagst, ey, geil, was der macht. Ja, super.
Ja, okay. Und würdest du sagen, es ist trotzdem aber auch ein Stück weit auch ein lukratives Geschäft, so wie du es betreibst? Also einfach mal so aus der anderen Seite betrachtet, dass du sagst, okay, ich bin viel unterwegs, ich reise viel. Du hast immer feste Auftraggeber wahrscheinlich auch. Oder gibt es Situationen, wo du sagst, so, ich muss erst mal überlegen, wie ich mein Schäfchen verdiene, mein Geld verdiene?
Natürlich musst du sehen, wo du wie du zurechtkommst und mit dem Arsch an die Wand kommst. Aber es ist einer der tollsten Berufe, die es gibt. Ich habe so viel Spaß sag mal so, bin ja nun mittlerweile seit 2010 mit dem Partner Napoleon zusammen und da hat man auch eine gewisse Sicherheit. Das ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur ein Vertragsverhältnis mit denen habe. Nee, das ist eine Familie. Wir kennen uns, wir waren schon zusammen im Urlaub und um die Welt gereist und ich kenne in Kanada das Werk und das gibt einem schon Sicherheit, dass man sich auch selber auch entwickeln kann. Mhm. Wenn ich jetzt noch anfangen müsste und müsste noch Geld verdienen mit Catering und hast du nicht gesehen und müsste mich verbiegen.
Ja,
na,
ja.
So kann ich eigentlich das machen, was mir Spaß macht und wo ich mich auch selber weiterentwickle. Ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich will ja auch immer weiter dazulernen, weil da ist ja noch
neugierig bleiben, sagst du selber.
Genau, ich bleibe weiter neugierig für euch. Und die Freiheit gibt mir halt so eine vertragliche Sicherheit. Und es ist auch immer, auch die Händler, wo man regelmäßig ist, man kommt immer wieder gerne hin und man wird auch immer nett empfangen. Und ich sag mal, das ist der geilste Beruf. Jedes Mal, wenn ich Feierabend mache, bin ich der Held.
Ach so, ja, klar.
Ja, ist geil. Ja,
bist du der Held. Jeden Abend, wenn du Feierabend hast, Seminar ist vorbei, irgendwas weiß ich, was du gemacht hast, kommen die Leute ein, nehmen dich in den Arm, schütteln dir in die Hand. Und sagen, ich habe was gelernt. Ich habe jetzt kann nicht nur nach dem Rezept kochen, was du mir nachher noch zuschickst, sondern ich habe auch verstanden, was da passiert. Mhm. Und das ist schon, wo ich sage, boah, das ist so.
Ja, ist ein geiles Gefühl.
Das ist schon ein geiles Gefühl. Ja. Und wenn dazu dann noch die Kohle stimmt, dann viel mehr kannst du nicht machen.
Weil ich weiß, dass wir Gastronomen haben, die zum Beispiel auch zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass da auch andere Firmen oder so zuhören, die wir jetzt auch nicht auf der Pfanne haben, sage ich mal, aber die sich vielleicht melden und sagen, ey, wäre doch geil, wenn Andreas mal rumkommt, ein Konzept schreibt oder uns mal unterstützt, weil wir gerade hier und da, und ich finde das einfach spannend, weil es ja viel mehr ist als nur Grillseminare und das nur ist jetzt wirklich in Anführungsstrichen, weil das ja auch sehr aufwendig sein kann, aber deswegen jetzt das Thema Reisen, passt jetzt ganz gut. Kurz,
ich schule seit Jahren auch Köche und sehe das auch aus der Fleischer-Richtung, ich schule auch Fleischer in Sachen neue Schnitte und so weiter und da hat sich auch viel getan. Für die meisten aus der Branche, ob das Köche waren oder ob das Fleischer waren, waren wir die Spinner vor 10 Jahren.
Ja. Glaube ich.
Da kamen die bei uns im Seminar waren, die sind zum Metzger gegangen, wollten Flanksteak haben und die haben sich gedacht, welchen Spinner waren die denn wieder und wollen jetzt ein Stück Bauchlappen grillen.
Das
hat sich aber mittlerweile auch wieder geändert und die Köche nehmen uns auch mittlerweile ernst. Ja, ich war bei so vielen Festivals, da war ich der Einzige, der keinen Stand hatte. Und trotzdem hat mich keiner schief angeguckt. Da musste auch erstmal eingeladen werden.
Ja, wollte gerade sagen, ja,
absolut. Und eben auch verstehen, was halt die Leute essen. Ja, und da sind wir bei halt Konzepten. So eine Speisekarte angucken. Ja, wenn du jetzt in der Gastronomie bist, du weißt ganz genau, die haben Fachkräftemangel, haben keine Köche, keinen Service. Und dann siehst du eine Speisekarte, was weiß ich, Schnitzel mit Ei und Bratkartoffeln. Ey, der liebt sich selber, weißt du? Der braucht drei Pfannen, ja? Und ich sage immer, komm, ey, geht mal wieder zurück, so ein bisschen schöpfen und schicken, dann vernünftigen Gulasch oder was Geschmortes oder sowas. Und wenn dann was kurz gebraten ist, nicht Fünferlei.
Ja, absolut. Das ist so.
So, jetzt kommen wir wegen mir zu einer Reise.
Jetzt kommt eine Reise.
Nee, also ich möchte das auch nochmal abschließen. Ich meine, wir wissen nicht, wie es vor 10 Jahren waren, aber also eins steht fest, vor einigen Jahren, da war auch dieses ganze YouTube-Ding mit Grillen ja noch viel kleiner. Da hattest du, wenn du 10.000 Abonnenten hattest, warst du gefühlt, ich weiß, Jörn und Klaus waren vor 5, 6 Jahren die größten Kanäle mit 10.000 Abonnenten, ne? Ja. Mittlerweile reden wir davon, dass Klaus hat über 400.000 Abonnenten, Jörn hat 250.000, wir haben 208 oder so 1.000. Also das hat ja auch Dimensionen angenommen, da erkennt man ja auch in diesem YouTube-Ding irgendwie, dass die Relevanz deutlich größer geworden ist, aber auch die Wahrnehmung von anderen.
Genau.
Ne, also wir haben ja auch durch Glück, kann man sagen, durch Zufall das Privileg, dass wir Leute kennenlernen durften, wie ein Johann Laff oder auch ein Toni Hohlfeld hier aus Hannover, 2-Sterne-Koch. Mit denen wäre man ja normal nie in Kontakt gekommen, ne? So, aber die nehmen einen auch ernst und das finde ich sehr, sehr schön. muss ja. ich sagen. Das ist auch eine.
Man lernt auch viel. Das ist so wie hier. Ja. Wenn wir bei dir zugucken, dann man lernt einfach was. Ich werde im Schnitt sitzen und sagen, jo geil, habe ich wieder was mitgenommen.
Richtig, ja.
Genau wie vorhin mit den Hydrophob und Hydrophil und zu verstehen, welches Gewürz. Also das sind so Dinge, die speichere ich mir ab und dann, oder zumindest probiere sie mir abzuspeichern.
Ja.
Dann nimmt man einfach viel mit, ne?
Gut, Fuerteventura, da waren wir stehen geblieben. Was hast du, wie lange warst du da? Das war 2020 oder 2021, den ganzen Winter durch, ne?
2020, also 20, war ja okay. Corona-Zeit, ne? Hm. Zu Hause, Garten und hast du nicht gesehen. Und habe ja da auch noch ein paar Videos produziert damals. Hm. Und hatte mich dann mit meinem Cutter und Kameramann so ein bisschen, naja, verschiedene Meinungen gehabt.
Ja.
Und saß Ende... Also Anfang November 2020 bei mir im Büro und habe angefangen, Videos selber zu schneiden. So. Und dann hat das Telefon geklingelt, war jemand von aus Hannover hier, von der TUI,
ah, ja.
dran und ja. hat gesagt, hast du nicht Bock, Fuerteventura, du hast doch vor 2 Jahren schon mal, warst in Sacagawea und hast da die Köche denen ein bisschen was gezeigt und wir haben folgendes Problem. Durch Corona ist abends das Hauptrestaurant immer ziemlich voll und da überschneiden sich die Schlangen, das darf nicht sein. Mhm. Wir brauchen ein paar Ideen, dass halt jeden Abend irgendwas draußen passiert, also dass draußen ein Grillstand ist.
Ah, geil, ja.
So, ja, ich muss sagen, wann geht's los? Ja, as soon as possible, ne? Zwei Tage später habe ich im Flieger gesessen.
Ist das geil.
Ja.
War das schwierig zu der Zeit zu fliegen? Nee, also ja. Es ging gut.
Ja. Braucht es einen Test und...
Ja, okay, gut. Wahrscheinlich ja. damals irgendwie PCR-Tests machen und genau. dann... Ja, okay. Hm.
Und da angekommen und vom Flughafen in den Bus dann runtergefahren. Ich sag, oh Gott, wo bist du denn hier? Also ist jetzt nicht die grünste Insel.
Nee, ja, Fuerteventura ist viel Sand, ne? Genau. Also war ich selber noch nicht, aber ich meine, es ist gefühlt nur Sand.
Ja, ich komme aus dem Harz,
weißt du? Ja, ja. Da musst du nach Teneriffa oder Gran Canaria. Ja. Da ist auf den Bergen ist viel grün.
Jedenfalls da hingekommen und wurde total freundlich aufgenommen, weil die haben, ja, wenn da einer kommt, das kann halt ein Arschloch sein, der sagen kann, du machst das.
Ja.
Oder ich musste dich halt auch mal lernen, nur ein Rädchen im Getriebe zu sein.
Hm.
So, dass das große Getriebe der Wagen funktioniert.
Hm.
Und das war nicht neu für mich, aber in so einem Laden, man wird ja auch nicht dümmer in so einem Laden, ne? Wenn da jeden Abend oder jeden Tag 700 Leute verkostet werden müssen, wie so ein Laden funktioniert.
Hm. Ja, verstehe.
Von Anlieferung mit dem Personal, du hattest Spanier sowieso, das Griechen, Jugoslawen, also ganz Kolumbianer, also musstest halt ein bisschen Spanisch können und Englisch und dann bist du halbwegs, wenn du freundlich warst, hast du auch das gekriegt, was du haben wolltest. Hm. Ja, und dann muss es auch ganz erfolgreich gewesen sein, jedenfalls ich durfte bis Juni da bleiben, also ich war über ein halbes Jahr da.
Du hast also einfach dann auch gesagt, ich bleib einfach noch.
Ja, so schön ist, du kriegst Geld, kannst kein Geld ausgeben und musst zu Hause nicht heizen.
Ja, ja, okay, das stimmt. Aber du brauchst doch nicht mehr zurückfliegen, du hast einfach gesagt, ich bleib ja.
Nee, weil es ging ja nichts in Deutschland.
Ja,
das war ja dann der harte Corona-Sommer, wo nichts ging.
Du konntest ja auch wahrscheinlich keinen Pfennig verdienen. So. Nee,
in Deutschland nicht.
Nee.
In Deutschland war...
Ja, ja. Dann war das ja da der Jackpot eigentlich.
Ja, war schönes Wetter und das Personal ist auch nett und die Gäste sind auch sehr nett. Und vor allen Dingen, du hast was jetzt auch jeden Abend erhält, ne? Mhm. Du hast da draußen 1-2 Grillstände gehabt oder hast eben so Konzepte gemacht, wo eben versucht wurde, das ganze Publikum nach draußen zu holen. Wie gesagt, ich habe so ein Mexiko-Konzept gemacht und die anderen Konzepte, die schon haben, so ein bisschen überarbeitet. Und das ist ja nicht einfach so, dass man sich ein paar Rezepte aus dem Internet zieht und guckt, mach das mal, sondern du musst gucken, was ist an Technik da? Was kann das Personal, wie kann das, ne, wie ist die Personalsituation? Kannst keinen großen Völlefanz machen, ne? Muss so einen mexikanischen Touch haben. Und war zum Beispiel, ich habe mexikanisches, so ein Tepache gemacht. Das ist ein, ich habe mir gedacht, naja, zum Frühstück haben die da tonnenweise Ananasschalen, da kannst du da ein Bier draus brauen, ne?
Und, Moment mal, was?
Und Rohrzucker, Wasser drauf und dann mal so 14 Tage blubbern lassen. Und da haben wir probiert.
Kraftbier.
Ja. Da haben wir probiert und ich sah, und dann Personal probiert, wer jetzt die nächsten 3 Tage kein Dünnschiss hat, dann ist es nicht.
Ja. Nein. Wenn du einen Flotten kriegst, ist es schwierig.
Ja. Nein, aber das haben wir dann einmal gemacht, war auch super angekommen, aber das ist dann zu aufwendig, weil da muss sich einer komplett drum kümmern. So hast du die Rezepte dann geschrieben und du hast auch natürlich ein bisschen mehr als 100% reingeschrieben, weil du weißt, wenn sich's eingeschliffen hat, wenn zum Schluss 80% wieder noch bei rauskommen und das Thema ist Mexiko, ist noch dabei, ist alles okay. Und vor allen Dingen die Entertainment-Abteilung, ja, die haben sich dann auch riesen Gedanken drum gemacht. Die Deko war dementsprechend, dann mexikanische Tänze und alles. Das hatte schon dein richtiges Flair. Ne? Und das war halt, wenn du siehst, das funktioniert. So. Das
ist geil.
Und dann kamen natürlich dann noch ein paar andere Clubs auf mich zu und konntest das bei uns auch machen.
Ja, das ist total geil. Das ist
schon überragend. Und ich habe einmal ein Bild gesehen, da hat so einen fetten Thunfisch auf. Bist du selber mit rausgefahren oder wie war das? Habt ihr den einfach geliefert, geschickt bekommen oder warst du schon mal mit so einem Fischerboot oder einem Angelboot raus und hast selber einen Thun da angezogen?
Ja und ja.
Ja und ja, also
ja,
weil,
ja, ja, geil. Ja, ja und ja, also den ersten, Corona-mäßig war ja witzig, denn die Thunfische-Saison, schlaft mich tot, aber ich glaube nur bis November. So, aber durch Corona und Gastronomie haben sie die Saison verlängert, so dass wir Weihnachten, Silvester Thunfisch hatten. So, dann hast du auch welchen, hast du den Händler halt montags angerufen, du, wir brauchen, Freitag ist Gala, machen wir einen Thunfisch. Jo, nee, haben wir nicht. Und schwupp, dann zwei Tage vorher, oh, der ist aber ganz schön groß. Ja, und dann wird er angeliefert und dann geht er ins Buffet, da wird Sashimi draus geschnitten, dann nächsten Tag hatte ich ihn, habe Steaks draus geschnitten, dann gegrillt. Und das ist schon, sag mal so, ich habe auch schon Rind auseinandergenommen. Aber das ist die Haut, das ist ja, man geht mit einem Büchsenöffner durch, so. Das ist so richtig feste Haut.
Ja, ja.
Und das ist schon mal so, mit solchen Lebensmitteln überhaupt arbeiten zu dürfen.
Das ist schon abgefahren, ist
schon geil.
So ein Fisch kostet ja auch viele, viele, viele tausend Euro, da, wenn der.
Weiß ich nicht, 4,5, 5.000
hat er gekostet. Ja, ja. Und ja, Blauflossentun, Bluefin ist ja ganzjährig geschützt. Es gibt eine Quote in Spanien, das ist irgendwann im Juni. Dann ist nach 3 Tagen die Quote erfüllt. Da können eine Handvoll Tiere entnommen werden. Und da so ein Fisch wiegt ja auch gerne das mal 300.
Waren Gelbflossen und mit hinten die Flossen gezählt. Und er war 9 Jahre alt.
Krass. Aber Yellowfin kommt dann nicht von da, ne? Den haben sie woanders dann hergeholt, oder? Nee,
der wurde dann irgendwo bei den Kanaren gefangen.
Ach so, der kommt doch von da? Also ach, zieht da auch lang. Krass, ja.
Und jetzt zu meiner Angelei. Also wir sind mit ein paar Leuten auch rausgefahren zum Angeln. Und aus dem Hafen raus war schon so ein kleiner, was ich sage, so 30 Zentimeter Bonito dran.
Ja,
so,
ja.
Das fängt ja geil an. Und dann kam nichts mehr.
Der dann, Klassiker.
Dann kam nichts mehr. Boah, hab ich dann gesagt, na? Und da hingen 5 Angeln so draußen, so an dem Boot festgemacht. Und dann bin ich mir aus dem Netz so ein Angelrollengeräusch runtergeholt und dann und die sind immer zu ihren Angeln gesprungen.
Dann
wussten wir auch, warum das nicht war, weil das war ein Riesenknäuel an den Strippen. Ich glaube, alle 5 Strippen haben sich zusammen.
Ja, das ist dann lange.
Ich bin jetzt auch nicht so der Angeltyp. Ich gehe mal ab und zu mal in den Forellenpuff und hole mir da ein paar, aber.
Ja, ich finde das, was ich da so schön finde, aber ich meine, du hast einen Bonito gefangen, aber die Tatsache, dass die auf den Kanaren und auch Madeira, Azoren und auch hier im Mittelmeerraum, könntest du theoretisch jeden Fisch, den du essen möchtest, selber fangen und in den Restaurants können die komplett regional gefangenen Fisch entnehmen. Und was auch gut ist, es gibt Angelboote, jede Menge, es gibt ja auch Angeltourismus und viele von den gefangenen Fischen werden dann auch an Restaurants verkauft und jeder Fisch, der mit der Angel gefangen wird und ans Restaurant verkauft wird, ist ein Fisch weniger, der mit einem großen Netz gefangen werden muss und mittlerweile ist das ja nun, ich meine, brauchen wir hier nicht nochmal erzählen, aber haben wir auch ein Video drüber, das Fangen mit den Netzen ist leider Katastrophe, ist leider nicht so geil, deswegen finde ich es immer gut, wenn das mit der Handangel gemacht wird und finde das auch geil, dass du auch draußen warst, dir das mal angeguckt hast und Bonito gefangen hast, habe ich auch noch nie gefangen, möchte ich auch mal machen.
Ja,
also ich war vor Jahren mal vor Cornwall mit meinen Brüdern draußen. Da haben wir ordentlich gefangen.
Geil.
Südengland.
Ja, okay, da ist aber auch viel los, ne? Da kann man.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von, auch nicht so die Geduld. Ich schmeiß das da rein, wenn da ein Fisch dran ist, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht so wild.
Ich verstehe.
So, und zu der Reisetätigkeit, ne? Also ich habe ja, die Grillerei hat mich schon einmal komplett um die Welt getrieben. Ja, ist
abgefahren, ne?
Ich war ganz lange immer im November, Dezember in Chile, seit 2004. Hatte da gute Kontakte der deutschen Botschaft. Auch dann mal von Chile rüber nach Argentinien, da so ein Rotwein-Rindfleischkur gemacht. Und Thailand, Namibia hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, wo es halt, ne, kill it and grill it. Ja. oder so eine Tour durch die Wüste Namib gemacht, also richtig Abenteuer mit Autos überschlagen und Auto getreten und dann hast du nicht gesehen.
Auto überschlagen?
Ja.
Wie habt ihr das gemacht?
Eine Düne umgekippt. Ja, machst aber keinen Weg, stellst es wieder hin und fährst weiter.
Gut, die Autos sind darauf ausgelegt auch, oder?
Das sind hier Toyotas, Hilux.
Also die haben wahrscheinlich Stahl, also sind
nee,
wahrscheinlich...
Nee, wie das auf der Straße.
Ach also so.
Jetzt nicht fünfmal, aber so
ja. Plupp. Und dann wird der umgekippt. Da genau. Es ist auch, glaube ich, nur in Deutschland so krass, dass wenn dann eine Delle oder was im Auto ist, dass das man ist, anfängt das zu weinen, dass es in anderen Ländern spielt es keine Rolle.
Das ist total egal.
Ja.
Nee, aber da bist du auch so ursprünglich, ne? Es hört Sandsturm, gibt es ja nichts zu essen. Kannst du dir einen Snickers aufmachen, wenn du was anderes machst, knutscht zwischen Zähnen.
Ne? Ja. Ja, ist ja wirklich so. Ja, ja, das ist genial. Aber die Namibia stelle ich mir auch unfassbar spannend vor, einfach von den Gerichten und was da so generell möglich ist, oder?
Ja, du warst so einer Farm und selber geschossen, Gnu, also ich hab da nicht selber geschossen, nein. Also Gnus und Zebras und was da nicht alles rumläuft. Und die haben auch eben selber Rinder und Schweine und das hat, sagt der Bauer, am Dienstag schlachten wir. Okay, war schon oft beim Schlachtfest dabei, komm aus Thüringen. Ich so, ein Fleischschwein oder ein Wurstschwein? Nee, nur Fleischschwein. Wieso Schweine? Nee, ja, 10 große, 15 kleine. Da weißt du, was du gemacht hast.
An einem Tag.
Und nachts dann ins Auto rein und 400 Kilometer zum Schlachthof
gefahren. Das war die Geschichte, wo die einfach hinten, ja. Das ist ja auch anders als hier, da wurden die auf den Pickup geladen und dann 30 Grad im Schatten, los geht's. Ne?
Ja, es war nachts.
Das
war
okay, nicht, dann ist es kalt, ja.
Ja, aber das ist Rennen um die goldene Kühekette schon ein enges Rennen, ja.
Ja, das ist da ja, wirklich anders als hier. Da musst du auch alles durchbraten, oder? Sonst ist es schwierig.
Also, sag mal so, ihr kennt mich, beim ersten Schwein eine Schulter geklaut und frisches Gehacktes gemacht, frisches Met gemacht.
Ja.
Da wollten sie alle nicht so ran.
Nein?
Nee, das musste ich braten. Also, ich habe mir da köstlich gehalten.
Das ist auch ein deutsches Ding, Hackfleisch roh zu essen, oder?
Ja, machst du das in Amerika, da lynchen die dich.
Ja. Ja, krass. Ja. Es wirklich, also es gibt es, ich habe es auch in. Ich war noch nirgendwo, wo es rohes Hackfleisch gab, so außer bei uns in Deutschland. Hier ist es irgendwie ganz normal.
Das so Tatar und sowas vom Rind, ja, das kennen ja nur dann aber Schwein nicht.
Nee.
Warum auch immer. Ist ja auch krass, nein, wenn man drüber nachdenkt. Ja, aber gut, okay. Die werden da alles durchbraten, weil sie sagen, gefährlich sonst, ne? Ja.
Ich würde es in so einem Land auch, glaube ich, würde ich auch nur durchgebraten essen. Wenn ich kenne ja die Geschichte von Andreas, wie es da das Rennen um die goldene Kühlkette, ne? Also da wäre ich auch sehr vorsichtig, glaube ich. Also
braten da wirklich alles meistens durch.
Ja, ja.
Welches Land hat mich noch geprägt? Was sehr war ich zweimal, war Island. Super schönes Land und super tollen Fisch. Und da gab's, waren wir abends im Restaurant, gab es Puffin-Burger.
Was?
Puffin-Burger. Das sind die kleinen Mauersegler. Das sind wie kleine Papageien. Ich sage, da macht ihr Burger von? Jo, Puffin-Burger.
Ach, Moment, du meinst aber nicht diese Papageientaucher.
Also, ja, genau, die kleinen.
Doch, die auf dem Wasser sind.
Weiß nicht, ob die auf dem Wasser sind. Ich musste das auch erst googeln, aber dann kam dann mit so bunten.
Heißen die im Englischen Puffin?
Puffin.
Warte, ich google mal.
Oder was weiß ich hier, so sauer eingelegtes Walfett oder hier den Hawk-Gall, hier den vergammelten Hai und sowas.
Echt? Das vergammelter Hai?
Also nein, nicht vergammelt, ist fermentiert.
Ja, Papageientaucher ist Puffin.
Ja.
Papageientaucher haben wir in Norwegen schon beim Angeln gehabt.
Also ein Papageien, du kannst sagen, du hast einen Papageientaucher-Burger gegessen.
Genau.
Und wie der geschmeckt?
Also was ich toll fand, war, es war jetzt hier in Europa nicht politisch korrekt, Wal habe ich gegessen. Das war wirklich sehr, sehr leckeres Fleisch.
Glaube ich.
Ordentlich zurechtgemacht. Sie dürfen ja, haben sie eine Quote, so und so viele Schweinswale dürfen die da fangen, schon aus ewigen Zeiten.
Mhm. Ist doch auf den Färöer Inseln auch Standard, ne?
Ja.
Da ist das doch irgendwie einmal im Jahr und dann leben die da aber auch sehr lange von einem Wal.
Ja.
Gut, ich sag mal, wenn das der Hintergrund ist, dass dieses Volk oder wer auch immer das macht, davon lebt.
Und schon ein Schweinswal ist ja auch nicht riesig.
Nee, die haben, das ist ja der große Tümmler, ne? Also, ja. Der ist nicht so.
Na, mir geht es darum, wenn die davon leben, weißt du, wenn das verwertet wird komplett und nicht einfach nur irgendwie abgeschnitten wird, weil irgendwelche Potenzmittel, dann ist das in meinen Augen auch legitim, weil das ist eine Sache, die gibt es schon seit vielen Jahrtausenden, was auch immer. Aber wenn natürlich einfach nur Tiere getötet werden, um davon vermeintlich irgendwas zu verwerten für irgendeine Suppe oder so und dann nur Haifischflossen abgeschnitten werden, das halte ich für den größten Bullshit.
Aber das andere, ich glaube, das ist auch ein Problem der Gesellschaft, Das ist wahrscheinlich eine schwierige Diskussion, aber ich meine, es ist ja auch jedem, der in der Arktis irgendwie wohnt, hier die Urvölker, die dürfen auch nach wie vor ihrer Jagd nachgehen und die haben auch schon vor Hunderten von Jahren sich einen Wal gefangen und da monatelang von gezerrt und das dürfen die auch heute noch. Klar. Und machen das auch traditionell und ich fände es auch schlimm, es denen zu verbieten, denn ich sag mal so, durch die ist sicherlich nicht das Problem entstanden, was wir haben. Das ist durch industriellen Fisch und auch durch das sinnlose Töten von den Tieren entstanden und natürlich auch Plastikmüll und so. Hm. Da haben die Völker, die das schon immer machen, sicherlich nichts mit zu tun. Nee. Und wenn die das Tier verwerten, feuerfrei. Also fände ich schlimm, denen das zu entziehen.
Ist dieses Thema Walfleisch denn so, dass man sich vorstellen kann, es ist ähnlich wie Fisch vom Geschmack her oder ist das was ganz anderes?
Nee, das hat mit Fisch nichts zu tun. Also geht eher in die Rindfleischart.
Ach echt? Ah, okay. Und ist es sehr tranig, fettig so oder?
Ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Stück ich hatte. Nö, das ging, es ist ein, wie so Hüfte, weißt du? So.
Krass, ja. Mhm. Okay, krass. Ja. Ja, auch da wahrscheinlich, wenn man gerade in anderen Ländern ist, wo das so zur Kultur gehört, sollte man vielleicht offen dafür sein, sich das einfach mal.
Gut, aber Haifisch zum Beispiel, es gibt ja Haifischarten, ohne es genau zu wissen, aber ich bilde mir ein, es gibt Haifischarten, die jetzt sicherlich in ausreichend großer Menge da sind. Wir haben selber früher in Norwegen beim Tiefseeangeln, gab Spots, du wolltest irgendwie einen Längen oder einen Lump oder sowas fangen und wenn du Pech hattest, waren die Haie da und dann war wirklich, du hast runtergelassen und hat beide Haken, waren innerhalb von Sekunden hing eine Haie dran und die wurden oder werden dann in Norwegen auch, meine ich, so zu so Schillerlocken, also geräuchert.
Genau.
Ist ja auch lecker, ist ja auch Standard.
Aber ich glaube, es ist auch mittlerweile nicht mehr so gerne, also ich glaube, es ist auch nicht mehr erlaubt oder so. Da gibt es auch eine Regelung.
Kann
also
sein.
Schillerlocken, weil auch da wurde dann, glaube ich, die Bauchlappen des Hais verwendet.
Ach so, und der Rest nicht mehr? Ja, das
ist auch. Und das ist alles komplett. Ja, ja. Also immer dann, wenn Tiere nur.
Das Problem beim Hai ist ja, der hat keine Leber. Da gehen ja die Giftstoffe direkt ins Fleisch. Deswegen lassen die den ja auch da in den Hütten, gibt es ja in den nordischen Völkern, das Walfett und sowas. Nicht Walfett, Hai meine ich. Das Walfett, Haifleisch da fermentieren. Geht Luft durch, das stinkt zwar fürchterlich, aber die kennst du nicht anders. Das ist wie bei uns mit dem Schimmelkäse, da bräuchte den auch nicht mit ankommen.
Hm. Und hast du da auch mal so einen, wie nennt man das, diesen eingelegten Fisch, der so fermentiert ist?
Sürströmming.
Nee, den nicht, aber den Hawkall, der ist ähnlich. Also das ist so komplettes Ammoniak. Und das ist ja witzig, die essen das ja wie Brot, ne? Ich habe mir das gekauft im Supermarkt, abends zu einer Party mitgenommen und die wollten sich schon draufstürzen. Ich so, hey, ich will das jetzt mal probieren. Und dann haben sie gesehen, dass ich mich da jetzt zwar nicht so begeistert war von dem Zeug und dann rotzpatz war es alle.
Aber der Geruch ist sicherlich widerlich. Schmeckt es denn auch widerlich oder? Mhm. Ja? Aber wie kann man das mögen?
Dude, sozialisiert in diesem Umfeld.
Ja, okay.
Die kennen sich anders. Es gibt in Island im Februar, ist das glaube ich, so eine Rotten Food Week.
Wie bitte?
Rotten Food Week. In der Zeit ist das halt, was weiß ich, wie es bei uns die Spargelzeit ist, gibt es halt vergammeltes Fischkram oder so. Was weiß ich.
Nein,
da gibt es nur Verwesung und vergammelt. Du, da könnte ich, Julian, wollen wir da vielleicht nächstes Jahr teilnehmen? Wir müssen, lass mich nachdenken, wir gehen im September nochmal angeln. Dann lassen wir den Fisch liegen. Bis zum Februar ist der auf jeden Fall komplett gammelig.
Das ist schon 4-H dann.
Das ist 4-H schon, genau. Und dann können wir, da werden wir wahrscheinlich reich.
Aber ich muss sagen, dass eine Rotten Food, das hört sich ganz schlimm an.
Ganz
aber auch andere Kultur.
Ja, guck dir an die Franzosen mit ihrem Gorgonzola und Tralala oder guck dir die Chinesen an mit ihrem oder die Japaner mit ihrem 100-jährigen Ei. Das ist auch nicht unsere Sache.
Ne? Ja, es gibt viele Sachen, die muss man, glaube ich, nicht
unbedingt. Hast du das mal probiert, dieses Ei?
Ja, kriegst du da bei jedem Supermarkt, 7-Eleven. Das ist schon intensiv, so ein bisschen ammoniakig. Brauchst ein Schnäppchen hinterher, ja.
Also ist nichts, was man.
Und verdauungstechnisch Probleme, irgendwas?
Erst einmal war ich auf so einem Nachtmarkt und hab die füllen ja da die warme Suppe in so Tüten ab. Mhm. Und die sah schon recht grün aus. Und dann hab ich gesagt, aber sag mal so, wie gesagt, der Harzer Käse oder sowas, der stinkt auch, den isst du ja auch. Lecker. Mhm. So, aber da bei der Brühe war zwei Schluck genommen, da wusste ich, das siehst du wieder.
Das
ging nicht über das Zäpfchen rüber.
Das siehst du wieder.
Wahnsinn, ne?
Die sehe ich gleich wieder. Ja. Auf Wiedersehen.
Ja, aber ich glaube schon, dass man in der ganzen Zeit, wenn man unterwegs ist, da viel sieht und viel erlebt und viel mitnehmen kann. Und gerade auch kulinarisch sich ganz anders auch fortbildet, weil man einfach andere Eindrücke bekommt. Ne? Also gerade, egal mit welchem Koch du im Ausland sprichst, wirst du wahrscheinlich sofort sagen, oh krass, habe ich auch nicht gewusst und nicht gehört.
Da lernst du es. Den Köchen vor Ort über die Schulter gucken, die Feinheiten, auch die Gerüche. Das ist ja oft das ist der Geruch dabei. Ne? Und wenn das zu Hause dann bei dir so ähnlich riecht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Oder auch die Geschichten, die oft dahinter sind. Ne? Bei so einem Muttchen, die hat da Empanadas gemacht und hat mir da Geschichten erzählt drumherum. Das ist halt das ist dann anders. Weißt du, wenn du wirklich die Hintergründe kennst und sowas, das macht schon Spaß.
Ja, glaube ich.
Kur, eine Frage, wo du gerade Frankreich erwähnt hast. Ich habe neulich es wieder im Fernsehen gesehen, schon ein paar Mal. Hast du mal diese Entenmuscheln, heißen sie, meine ich, gegessen, die eigentlich Schnecken sind? Was? Die ernten sie in Spanien und Portugal oben an der Nordküste und da sterben wohl jedes Jahr zig Menschen bei, weil die ernten die richtig von den Steinen, und zwar die sind nur an Stein, wo die Wellen gegenklatschen, die Brandung, und da geht's immer um Sekunden und es jedes Jahr sterben Menschen bei. Hast du es mal gegessen? Ja,
Entenfußmuscheln.
Lohnt es sich, dass sie da ihr Leben für ausspielen? Ich meine, klar, dass es sich für die lohnt, weil es lukrativ ist, aber ist es so besonders oder ist es einfach nur irgendwas, was halt gehypt oder teuer ist, weil es schwierig ist?
Also, ich habe die mal bei einer Veranstaltung, überhaupt nicht geplant. Wir waren in einem super tollen Hotel im Süden Deutschlands und war so ein Gourmet-Festival. Und ich war der letzte Stand, der noch was hatte. Ne? Mhm. Wir hatten damals Presos, Ibericos und Mocha, und alle anderen drüben schon Feierabend. Und dann war bei mir auch alle. Mhm. Und dann ging es Genödel los. Und dann habe ich den einen Koch losgeschickt. Ja, guck mal, was du noch irgendwo im Keller rumliegen hast. Und da kam der einen mit den Dingern. Und die sehen aus wie kleine Krokodilfüße.
Ach, Quatsch.
Ich sag, was mache ich denn damit? Ja, das sind Entenfußmuscheln. Total teuer. So, dann hatte ich einmal...
ja, teuer sind sie.
Dann hatte ich einmal irgendwelchen einen Schweinenacken und dann habe ich da so ein paar Entenfußmuscheln. Also das war mit Sicherheit Perlen vor die Säue. Also das war jetzt nicht ein passendes Menü dazu. Aber wenn du das dann so ein bisschen ansortierst und ziehst da so ein kleines Röhrchen drin, so ein Fleisch raus, das ist schon lecker. Das ist schon eine Süßlichkeit, eine Fischigkeit. Das ist schon lecker. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir das jetzt kaufen würde.
Also eigentlich
sieht witzig aus.
200 Euro pro Kilo.
Und da ist ein Haufen Schrott dabei. Sieht aus wie kleine Krokodilfüße.
Ja, gibt's ja nicht.
Ja. Ja, ich habe das ein paar Mal jetzt im Fernsehen gesehen, das ist abgefahren, die sind da im Neoprenanzug, und ich verstehe ehrlich, also es gibt einige, die so schlau sind, sich irgendwas rumzumachen und wie beim Klettern festzumachen, aber die ganz Traditionellen, die das da schon seit 20 Jahren machen, die sagen, nee, mir passiert doch nichts, die sind da ohne Schutz, klettern da an den glitschigen Stein rum, wo immer die Brandung gegenstößt, und klettern da, ernten zwei Muscheln und sehen, oh, Welle kommt, müssen ganz schnell wieder hoch, weil die werden sonst mitgerissen. Wenn du da mitgerissen wirst, bist du hin. Ja. Da ist nicht mehr viel zu machen dann. Nee. Also war mir völlig unklar. Ich habe gedacht, die haben sie nicht mehr alle.
Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, Entenfußmuscheln.
Also. Das ist ja Tradition, ne?
Ja. Wenn wir schon über Emotionen, über Traditionen und so weiter und Essen sprechen, ne? Wenn man dich jetzt fragen würde, was ist so ein Gericht, was dich sofort in deine Kindheit zurückversetzt, was würdest du sagen?
Sag mal so, ich bin ja Kneipenkind. Bin ja, ne, meine Eltern hatten ein Restaurant. Und da gab es immer Kartoffeln, Butter und Ei. So, das war ich dann so fix, dass ich mir das als Kind selber machen konnte. Also Kartoffeln geschnappt, aus dem Kochtopf von meinem Vater geklaut, ein bisschen Butter dazwischen, die klein geknietscht und dann zwei Spiegeleier drauf, das war so.
Aber das esse ich auch gerne. Ja, und dazu gerne auch noch Spinat.
Die gab es da nicht. Ja. Was halt lecker ist. Aber wo ich wirklich heute noch so Kindheitsgefühle habe, ich habe euch schon erzählt, wir hatten ja, ich habe ja frisches Gehacktes von meinem Metzger von zu Hause mitgebracht. Mhm. Und da ist es Oma Lieschen, viele Grüße. Die immer noch, die so im Alter, die kennt meine Mutter, kennt meine Großmutter, und wenn die eine Linsensuppe macht oder eine Erbsensuppe macht, das ist genauso wie damals meine Mutter, das sind dieselben Geschmäcker. Und wenn ich bei Oma Lieschen eine Suppe esse, dann ist wie der kleine Rummel, der am Küchentisch sitzt.
Das ist geil. Und man sieht dich auch grinsen. Ich mache das ganz gerne mit Gästen, dass ich frage, welches Gericht fällt sich in die Kindheit. Und man sieht immer sofort ein Grinsen im Gesicht. Ja. Weil man damit die meisten Emotionen verbindet. Und oftmals sind es so ganz einfache Dinge, ne? Ja. Also Kartoffeln, knietschen, wie du sagst, und dann Ei oben drüber, ist ja total easy, ja. Aber irgendwas löst es in einem aus.
Ja, du hast, immer so, lass mal analysieren, ne? Du hast Kohlenhydrate, du hast Butter, du hast Fett und du hast mit Ei, hast du Eiweiß. Eine Prise Salz drauf, fertig.
Ja. Das ist, was dein Körper sozusagen braucht in dem Moment. Ne?
Und da ist der kleine Andresse auch so ein bisschen pummelig geworden.
ich glaube dafür, dass du da so viel unterwegs bist, finde ich gar nicht pummelig. Im Gegenteil. Du machst Sport?
Nee. Also, nee. Also.
Achtest du auf Ernährung in irgendeiner Form?
Ja, na klar. Also ich gucke, was ich esse und ich, also sag mal so, mein Körper sagt mir, was ich brauche. Und ich bin ein Frühstücker, ich bin ein Marmeladen-Junkie.
Okay.
Esse gerne Marmelade, mache selber Marmelade. Also Marmelade, Fruchtaufstriche und so weiter, alles, was dazugehört. Und brauche halt zum Frühstück, brauche ich Fett, Kohlenhydrate und Zucker. Und Kaffee, dann kann der Tag losgehen.
Ja,
so.
Ja.
Und Sport, ja, ich setze, also ist jetzt nicht so, dass ich rumrenne, ne? Aber ich bewege mich halt.
Ja. Ich sag mal, wenn du hier am Rotieren bist an so einem Buffet, das kommt auch ganz schön was
zusammen. Ja, klar. Ich habe jetzt auch keinen Schrittzähler oder sowas. So, wenn ich weiß, ich kann mir die Schuhe nicht mehr zumachen, dann muss ich was tun.
Das stimmt, ja. Das ist mal Fakt. Ja, großartig. Aber es ist schon witzig, was da so von damals alles hängen geblieben ist. Ne? Und am Ende, wir reden über Entenfußmuscheln und über teure Gerichte und dann ist es das Ei und Kartoffeln, die einen dann happy gemacht haben.
Gut, das ist ja immer so, oder?
Ja, aber trotzdem, ich finde das so krass, weil man, das geht dir noch viel mehr so als uns, aber wir haben ja auch in der gesamten Zeit, wo wir das jetzt, sag ich mal, beruflich machen, viel probiert, viel durchgetestet und das schmeckt auch alles total geil. Und vieles ist auch so, wo ich sage, boah, will ich unbedingt nochmal haben. Aber die ganz einfachen Dinge sind dann die, wo du sagst, so, jetzt das brauche ich.
Am
jetzt.
Ende bleibt es bei mir immer das Schnitzel vom Schwein mit Kartoffelpüree. Ja. Da sehe ich mich.
Aber wir haben doch auch, wir sind ja auch verwöhnt. Wir haben so, ich sag mal, so eine Leckerheitsdichte der letzten Jahre. Ne? Was haben wir probiert? Wagyu hier, den Lachs da, die Auster da, den Kaviar da, das. Und das ist schon alles lecker. Aber macht es glücklich?
Ja,
Viel schöner ist doch, wenn man wirklich mit Kumpels abends zusammensitzt und da kann es ein Schwein im Bauch sein oder sowas, wenn der gut gemacht ist und man sitzt mit Freunden zusammen und erzählt ein bisschen. Das ist doch eigentlich das, was Spaß macht. Ne?
Ja, definitiv. Als wir Toni Hohlfeld hier hatten im Podcast, 2 Sterne auch, abgespaced, was der macht, ne? Wirklich komplett abgespaced. Aber wenn du dann hörst und ihn fragst, so, was ist eigentlich so dein Ding, dann sagt er auch ganz einfache Sachen. Ich glaube, bei ihm war es auch ein Schnitzel.
Ja,
bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Einfache Sachen zu Hause, meine ich, kocht er selber auch nicht. Da muss dann Mona kochen.
Ja.
Also,
aber so ganz er schmiert Sachen,
sich eine Stulle. Ne?
Oder nur ein Brot geschmiert. Weil er dann auch sagt, naja, das ist dann viel zu viel. Das brauche ich zu Hause, privat brauche ich das nicht. Ja, das ist krass.
Ja, es soll ja auch was Besonderes sein. Wenn man diese super krassen Lebensmittel täglich isst, ist es nichts Besonderes mehr. Deswegen, also sieht man doch bei uns mit den Steaks, Julian. Wir haben früher so viel Steak gegessen. Ich esse gerne ein Stück Wagyu-Fleisch oder auch mal ein normales Steak. Ich beiß da gerne mal rein. Wir grillen, denke ich, so einmal im Monat noch ein Rindersteak. Aber jetzt, dass ich für mich ins Restaurant gehe und mir ein Steak bestelle.
Nee, never.
Niemals.
Weil du ganz genau weißt, zu 90% kannst du das entschieden besser wie der.
Da fängt es ja schon an. Aber auch für mich, ich würde auch für mich, wenn ich mir zu Hause überlege, was esse ich heute, käme ich nicht auf die Idee, ich mache mir jetzt mal ein Steak. Wir machen hier oft genug Steak, das reicht mir mehr als aus. Und ich will es auch nicht komplett übertreiben, bis ich irgendwann sage, ich kann gar kein Steak mehr essen.
Wo ich total drauf stehe, sind so Schmorgerichte.
Ich auch.
So Bäckchen.
100%. Hier, Rinderbäckchen, Schweinebäckchen, Kalbsbäckchen, whatever. Schaufelstück.
Genau. Geil. Also einfach so, wo du weißt, da war Zeit drin und da ist am Fleisch Geschmack drin, da ist Kollagen drin, das Fett, wo du so noch so ein Film oben auf dem
Die Soße, die du ansetzt, ist am Ende perfekt geliert gebunden. Du brauchst gar nichts machen, da brauchst du keine Stärke oder mehr irgendwas. Das ist alles
ordentlich Butter dran,
fertig. Das geil. Auch, da bin ich auch. Also
und dann wirklich so richtiges geiles Püree.
Richtig.
Ja, ihr beide, also das ist ja hier.
Ob Selleriepüree ist, habt ihr auch genug Butter drin.
Ja.
Und ich habe da aber für
Sellerie. Und Muskat, bei mir muss immer viel Muskat rein.
Muskat ist nicht so mein, aber ich habe da eine andere neue Maßeinheit für Butter in Pürees erfunden. Mhm. Eine Klappspatenspitze.
Eine Klappspatenspitze. Ja, es stimmt. Butter kann es eigentlich nicht genug sein. Muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten, ist viel Fett. Aber Püree bin ich auch. Ob Kartoffel, Süßkartoffel, Kartoffel, Sellerie. Scheißegal, es gibt so viele Püreearten, die man machen kann.
Ja. Ja, total gut. Aber wenn du in so ein Restaurant gehst, wo du jetzt noch nicht warst, wo du auch nicht drauf vorbereitet warst, gehst du dann durch die Karte, gibst du Sachen, wo du sagst, daran orientiere ich mich, das wird so ungefähr die Richtung werden oder lässt dich auch komplett überraschen?
Vorher weiß ich überhaupt nicht. Und dann gehe ich halt rein, gucke mir die Karte an, was ist interessant, was macht Sinn. Also ich werde mir kein Steak bestellen. Und dann gucke ich halt nach was Regionales. Ne? Zum okay, Beispiel, ja. Wenn ich letztes Mal war ich oben an der Kiste, da habe ich Brathering gegessen und eine Büse mal Sauerfleisch. War jetzt nicht so der Knaller. Aber man hat mal geguckt, was da in der Region ist. Das ist eigentlich das, was ich mache.
Und gibt es Restaurants, die du so im Kopf hast, wo du sagst, da müsst ihr mal hin, weil das lohnt sich einfach, das ist immer geil?
Hui, ja, da gibt es
bestimmt auf der Welt einige.
Ja, das ist mir klar, aber manchmal hat man so aus dem Kopf so zwei, drei, wo man sagt, so, da musst du eigentlich mal hin.
Geht mal ins Berlin, ins Nauta. Das ist ein peruanisches Restaurant.
In Berlin?
Mhm. Nauta.
Nauta.
Okay, das ist der Restaurant-Tipp.
Kann man da Meerschweinchen essen?
Nee, das ist mehr so Ceviche-Style.
Naja, peruanisch in Peru ist doch, also diese nicht die Standard, sondern das sind ja diese großen.
Genau.
Das ist da normal.
Ja, aber in Deutschland wird das nicht erlaubt sein.
Wieso, man isst in Deutschland mittlerweile auch Känguru, Strauß, du kannst Krokodil, ja, Kamel essen.
Doch kein Meerschwein.
Das sind ja nicht die Haustier-Meerschweinchen, da ist ja nichts dran, das sind ja andere.
Die habe ich auch mal probiert, da ist wirklich nichts dran.
Ja. Also meine Tante wohnt in den USA und die essen da auch Eichhörnchen, ne? Das sind aber auch deutlich größere als hier und die sind teilweise eine Plage. Und ihr Mann ist Jäger, der kommt schon mal vor, dass er aus der Küche raus ansetzt und dann haben die ihr Mittagessen. So, dann geht das los.
Ja gut, okay, da ist auch Wildnis, wo die leben.
Ne? Naja, in West Virginia, da ist, also die haben auch manchmal die Rehe im Garten, da muss er schon mal, er hat sich auch schon Reh geschossen aus dem Wohnzimmerfenster raus, so ist nicht.
Ja,
also da ist das okay. Ein bisschen anders als hier, ja.
Ja.
Was ich halt so mag, sie nehmen auch solche wie peruanische Küche oder so Fusionsküchen. Da gibt's die südamerikanische, japanische, nennt sich Nikkei. So, ja? Das ist so, das Ceviche ist ja eine Art südamerikanisches Sushi und die Aromen, so knallige Säuren mit Fisch, aber roh, teilweise kalt, teilweise auch viel, viel kartoffeliges Zeug, weil in Peru, die haben ja zig, hundert Kartoffelarten, da kommt es eigentlich auch her und sowas da auch in die Basics, aber natürlich auch, was ich toll fand, ich war vor Jahren in Russland, das eingelegte Gemüse da, an jeder Ecke hast du da einen Gemüsestand, wo du sagst, ey, das hast du in Deutschland noch nie gesehen, ne, also nicht hier, nicht hier die Bude, die vorm Supermarkt ist, wo ein bisschen was eingelegt ist, sondern Tomaten, also allen Zeugs. Und du gehst halt mit offenen Augen durch die Welt. Und sowas versuche ich dann eben da, wenn du mal in Berlin oder in der Stadt, ich komme aus dem Harz, da hast du nicht so viele aufwendige, extravaganten Restaurants, dann gucke ich dann eben da mal, lass uns da mal essen gehen.
Ja, klar, ganz gut.
Wahnsinn.
Oh, so. Geil, viel gequatscht, würde ich sagen, wieder viel mitgenommen.
Meine Damen und Herren, offiziellerweise verkündigt, dass das wahrscheinlich der zweitlängste Podcast bislang war. Mit Mona haben wir noch eine halbe Stunde länger gequatscht. Da haben wir aber auch, fünf Weine oder so getrunken und ein Champagner aufgemacht mit ihr. Also.
Ja, das Catering war bei manchen Podcasts schon besser.
Ja.
Ja, Mona ist der Weinsommelier.
Ach so.
Ja, da hat sie uns hier live verköstigt.
Richtig, das war nicht verkehrt.
Das war auch ganz witzig, auf jeden Fall. Ja, cool. Ich freue mich richtig auf den Livestream gleich.
Ich bin total gespannt, was in dem Körben drin ist.
Ich auch. Jetzt langsam kommt so ein bisschen auch dieses, ja, man will es jetzt auch mal wissen dann. Es geht ja in anderthalb Stunden, müssen wir startklar sein.
Das wird ganz geil. Und wir haben vor allen Dingen, wenn jetzt der Podcast hier rauskommt, der wird am Sonntag kommen, dann könnt ihr euch das Video angucken zum Thema Pfeffer nochmal, wenn ihr das einfach mal wissen wollt. Und ihr könnt euch theoretisch auch schon den gesamten Stream angucken, weil der ist noch verfügbar auf sizzlebrothers.tv. Und das Highlight davon, sprich der Zusammenschnitt von diesem Stream, wird dann am kommenden Montag, Mittwoch, irgendwie so nächste Woche dann kommen.
Ja, wird dann irgendwann später kommen, genau.
Genau, meistens auf der Sizzle Crew. Oder auf dem Hauptkanal.
Je nachdem.
Das entscheiden wir spontan.
Gucken wir so,
aber ich glaube, es wird Hauptkanal sogar, nicht das mehr.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
Danke für deine Zeit.
Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich eben in der letzten Stunde an Dinge erinnert, die ich überhaupt nicht in eine Schublade so hatte, einfach so, wo der so ping, pong, ping.
Geil, ne?
Und ihr habt mir die Stichworte gegeben, dann gingen so Schubladen im Kopf ab.
Ja, aber das macht's doch aus, oder? Gerade diese Kindheitsdinger, oder? Ich finde das auch. Also,
sag mal so, die beiden Bier, die ich vorhin weggetrunken habe, waren Nachhilfe.
Ja, das ist der Zungenlöser.
Und halt der Sauerampfer, ne, den man sich greift und in den Mund steckt.
Ja, ist geil. Geil. Mega. Alles klar, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal berichten wirst, wenn du hier sein wirst.
Und ich bleibe weiter neugierig für euch.
Ja, so machen wir es. Hau rein.